Dann begrüße ich Sie nochmal zum öffentlichen Teil unserer 9. Kinderkommissionssitzung. Darf auch hier nochmal alles Gute im neuen Jahr wünschen. Viel Erfolg, viel Gesundheit. Und freue mich, dass wir die Arbeit so engagiert fortsetzen können, wie wir sie im letzten Jahr aufgehört haben. Wir sind bei Tagesordnungspunkt 1, öffentliches Fachgespräch zum Thema blinde Flecken. Zweiter Teil, Young Carers in Deutschland, wenn Kinder Eltern unterstützen. So, ich weise darauf hin, dass der öffentliche Teil dieser Sitzung live übertragen und aufgezeichnet wird. Voraussichtlich am Morgen wird das Video dann in der Mediathek auf bundestag.de und auf YouTube abrufbar sein. Zusätzlich wird eine Tonaufzeichnung angefertigt, um ein Wortprotokoll des Fachgesprächs erstellen zu können. Über die restliche Sitzung wird ein Beschlussprotokoll erstellt. Das vollständige Protokoll der gesamten Sitzung wird zu gegebener Zeit auf der Internetseite des Bundestages zugänglich sein. Zu unserem Fachgespräch begrüße ich jetzt sehr herzlich zum einen vor Ort, schön, dass Sie da sind, Frau Professor Dr. Silke Wiegand-Gräfe von der Forschungsgruppe Familienambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Hallo. Digital zugeschaltet auf unserem großen Videowürfel sind uns Herr Stefan Schneider vom Verein Seelenerbe e.V. Ich hoffe, Sie können uns hören. Sehr gut. Grüße Sie. Und Benjamin Salzmann vom Windschatten Berlin. Das ist ein Projekt der Ernst-Freiberger Stiftung. Auch Sie begrüße ich ganz herzlich. Schön, dass Sie uns hören können. Alles Gute. Wir haben uns Entschuldigung, wie immer darauf verständigt, dass wir erst ein Eingangsstatement machen. Wir beginnen gleich mit Frau Professor Dr. Wiegand-Gräfe, dann Herr Schneider und dann Herr Salzmann, jeweils 5 Minuten bitte ungefähr. Und dann machen wir hier immer ein lockeres Frage-Antwort-Spiel. Mal gucken, eine gute Stunde können wir uns gerne dafür Zeit nehmen, solange es dauert, dauert es eben. Und genau, dann Frage-Antwort-Runde und danach ist dann der öffentliche Teil auch beendet. Dann würde ich auch vorschlagen, dass wir gleich anfangen. Frau Professor, Sie haben das Wort. Schön, dass Sie da sind. Sie müssten bitte auf den Knopf drücken. Genau, und den Bildschirm teilen.
Ah ja, vorher freigeben. Freigeben?
Genau, also geht gleich los. Jetzt sehen wir auch schon was. Für die, die an den Bildschirm gespannt warten. Geht gleich los. Wenn Sie zum ersten Mal dabei sind, das hier ist Kiko. Jetzt sehen Sie nicht mehr unser Maskottchen. Ich überbrücke ein bisschen. Und jetzt sehen wir auch etwas. Und die Frau Professor hat das Wort. Und es müssen wir nochmal den Bildschirm präsentieren, so wie es immer machen. Das dauert mal ein bisschen.
Mal drücken. Ja. So. Jetzt müsste es klappen, ne? Genau. Ist das Mikro an? Okay. So. Sehr geehrter Herr Hose, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Mitglieder der Kinderkommission des Deutschen Bundestages, vielen Dank für die Ehre und das Vergnügen, hier eingeladen worden zu sein zu einem kurzen Statement zum Thema, wenn Kinder Eltern unterstützen, Young Carers in Deutschland, pflegende Kinder und Jugendliche zwischen Schule, Sorgearbeit und Unsichtbarkeit. Ich habe eine kurze Einführung für Sie vorbereitet, nehme Sie dann mit, vielen Dank, in die Lebensrealitäten der Kinder und Jugendlichen, spreche kurz über die Folgen und gehe zum Abschluss auf die strukturellen Herausforderungen und die Handlungsbedarfe ein. Die Zahlen ganz kurz. Sie wissen, Young Carers sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die regelmäßig, Betonung auf regelmäßig, Verantwortung für Pflege, Unterstützung oder Betreuung von mindestens einem körperlich oder psychisch oder suchterkranktem Elternteil beziehungsweise eines anderen Familienmitgliedes wie Geschwister etc. übernehmen. Wir haben in Deutschland knapp 480.000 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, die solch eine Pflegeverantwortung übernehmen. Und wir haben in einer Schülerbefragung 6% gefunden, die Schülerbefragung von Frau Metzing, die da sehr viel Expertise in dem Themenfeld hat, seit langer Zeit 6% der Kinder und Jugendlichen gefunden, die Pflege und Unterstützungsaufgaben zu Hause unternehmen. Das bedeutet 1 bis 2 Young Carers pro Schulklasse. Das ist sicherlich eine etwas unterschätzte Zahl, weil das eine Schülerbefragung ist und nicht alle Schüler geben aus bestimmten Gründen, auf die ich auch noch eingehe, da offen und ehrlich Antwort. Von daher ist die Dunkelziffer, wie wir immer sagen, sicherlich höher. Bei dem Thema Kinder und Jugendliche psychisch erkrankter Eltern gehen wir so von etwa 4 bis 5 pro Klasse aus. Da gibt es ja viele Überschneidungen zu diesem Thema. Ein kurzes Beispiel, ich habe die Stefanie Ihnen mitgebracht, die berichtet, dass sie sich in Krisensituationen darum gekümmert hat, dass die Mutter ins Krankenhaus gekommen ist, den Krankenwagen gerufen hat, die Tasche gepackt hat, sie sich dann um den jüngeren Bruder gekümmert hat, den versorgt hat, dafür Sorge getragen hat, dass er in die Schule gegangen ist, ihn dann losgeschickt hat und so weiter. Sie hat eingekauft, sich um den Haushalt gekümmert. Sie habe deshalb nicht mehr zur Schule gehen können, weil die häuslichen Pflichten so viel Raum in Anspruch genommen haben. Auch als die Mutter dann wieder zu Hause war, hat die Steffi nicht mehr zur Schule gehen können, weil die Mutter aus Gründen von Ängsten sie nicht hat aus dem Haus gehen lassen. Sie hat sich um alle finanziellen Angelegenheiten gekümmert, Rechnungen überwiesen, Behördengänge erledigt und so weiter. Sie hat zu dem Zeitpunkt, als wir sie kennenlernten, ihre Kontakte zu Freunden abgebrochen, da sie mit niemandem über ihre Situation hat sprechen können und später, wie wir wissen, auch keinen Schulabschluss machen können. Die Lebensrealitäten von Young Carers, in die ich sie mitnehme, die Young Carers übernehmen körperliche Pflege typischerweise, vor allen Dingen bei körperlich erkrankten Eltern, Haushalt und Organisationsaufgaben, emotionale Unterstützung der betroffenen Eltern, der Eltern und Geschwister und manchmal auch das Übersetzen und Vermitteln bei Eltern zum Beispiel mit Migrationshintergrund. Wann wird es zur Überforderung, ist die Frage, die uns beschäftigen muss. Es wird dann zur Überforderung, wenn Verantwortung dauerhaft allein und ohne weitere Unterstützung getragen wird. Eng mit dem Thema verknüpft der Lebensrealitäten ist das Konstrukt der Parentifizierung. Ein berühmter Vertreter ist René Magritte. Sie finden das Bild, das habe ich deshalb Ihnen mitgebracht, das ganz schön zeigt, worum es geht bei diesem Konstrukt der Parentifizierung, nämlich der Rollenumkehr, dass Eltern, dass Kinder und Jugendliche Verantwortung übernehmen für Eltern, wenn die aus welchen Gründen auch immer abwesend sind oder nicht zur Verfügung stehen. Das Bild weist auch schon auf das Altersthema hin. Das ist ein Thema durchgehend über alle Altersgruppen durchaus, wenngleich natürlich mehr und bei älteren Geschwistern vor allen Dingen die Jugendlichen Betroffenen sind. Aber gleichwohl macht es inhaltlich fachlich durchaus Sinn, die ganze Altersspanne in den Blick zu nehmen. Wir unterscheiden zwischen instrumenteller Parentifizierung, so die praktischen Aufgaben, und der emotionalen Parentifizierung, gehen von so einem Pol aus, einer Dimension zwischen konstruktiver Parentifizierung bis hin zur destruktiven Parentifizierung. Studien zeigen, wir wissen, dass Parentifizierung langfristige Auswirkungen auf die psychosoziale Entwicklung der Betroffenen und das ganze weitere Leben haben kann. Zu den Auswirkungen ist zu sagen, die Auswirkungen auf Bildung wären zu nennen, in der Schule Konzentrationsprobleme, Verzicht auf Nachhilfe und Förderung, schlichtweg keine Zeit, Leistungsabfall in der Folge, viel Stress in der Schule, sowohl die inhaltlichen Anforderungen zu erfüllen als auch psychosozialer Stress, oftmals soziale Isolation, auch der ganzen Familie durchaus, Ausgrenzung, Mobbing-Erfahrung. Das sind eigentlich so die typischen, in Anführungszeichen, typischen Mobbing-Opfer. Auch es gibt Ängste davor, die Situation in der Schule offen zu legen, sodass Angebote dort oft nicht in Anspruch genommen werden. Häufige Fehlzeiten über Schulabsentismus, einzelne Tage über Schulabsentismus bis hin zum kompletten Schulabbruch. Schule ist ein wichtiges Schlüsselwort, aber die Lehrkräfte erkennen die Young Carers oft nicht. Und da geht es schon langsam Richtung Handlungsbedarf. Wie können Schulen Young Carers erkennen, ohne sie zu stigmatisieren? Es gibt natürlich auch gesundheitliche Folgen. Wir wissen aus Studien, dass Young Carers das ganze Spektrum psychischer Erkrankungen aufweisen, so wie Kinder und Jugendliche von psychisch erkrankten Eltern, dieses Thema, mit dem wir uns ja schon länger beschäftigen, auch gemeinsam auch. Angststörungen, Depressionen, psychosomatische Beschwerden, hier vor allen Dingen Kopf, Magen, Rücken betroffen, Schlafstörungen, Müdigkeit, körperliche, psychische Erschöpfung, emotionale und instrumentelle Überforderung, Sorge, Ängste, Trauer, Scham, das Thema Unsichtbarkeit, da gehe ich auch gleich noch mal drauf ein. Das hat viel mit Schamgefühlen und mit dieser emotionalen Überforderung zu tun. Selbstwert, Bindungs-, Identitätsstörungen, nicht zuletzt zu nennen, mit einer klinischen Relevanz bis hin zu Persönlichkeitsstörungen, also die ganze Bandbreite von psychischen Erkrankungen. Auch im Bereich sozialer Teilhabe gibt es Folgen, die Ankeres zu tragen haben. Wir finden wiederkehrende Muster, weniger Freizeit, Rückzug aus Vereinen, eingeschränkte Beziehungen, Loyalitätskonflikte, last not least sozioökonomische Nachteile. Armut ist ein wichtiges Thema, was wiederum die Scham zur Scham beiträgt und so weiter. Im Fazit finden wir eine Vernachlässigung eigener Bedürfnisse in allen privaten und öffentlichen Bereichen, Gesundheit, Sport, Freizeit, Schule, bis hin zur Vernachlässigung der eigenen Lebensplanung. Und wir finden Auswirkungen auf familiärer, emotionaler, psychischer, sozialer, körperlicher und schulischer Ebene. Ein ganz kurzer Satz noch zum Thema Kinderschutz. Auch beim Thema Unsichtbarkeit, was wir in den Blick nehmen wollen, ist das ja durchaus ein Thema. Hier wissen wir und finden, dass einerseits es sehr unklare Grenzen gibt. Wo fängt denn jetzt die familiäre Mithilfe sozusagen an und wo sind wir dann bei der entwicklungsgefährdenden Überforderung? Was wir finden, sind sehr fragmentierte Zuständigkeiten zwischen den drei relevanten Systemen, Gesundheitssystem, Jugendhilfe, Schulen, manchmal eine gemeinsame fehlende Verantwortung. Jeder hat seinen Bereich und seine Zuständigkeiten im Blick, sodass diese Young Carers oftmals sozusagen gewissermaßen quasi zwischen den Systemen hindurchfallen. Kinderschutz kommt noch dazu, die Angst vor Eingriffen gegenüber dem Jugendamt. Alles in allem ist zu sagen, dass es diese Unsichtbarkeit personell ist, Schamgefühle und so weiter, die ich genannt hatte, familiär, die Familien leben oft in der Isolation, sind von Armut betroffen, das ist nicht cool für Jugendliche etc., aber zu großen Teilen, und das ist der Teil, wo langsam der Handlungsbedarf anfängt, eben auch strukturell bedingt sind. Ich hatte die drei Systeme gerade genannt, ich habe sie noch mal aufgezeichnet, dass die so wirklich genau im Blick sind. Drei relevante Systeme, Jugendhilfe, öffentliches Bildungssystem, also Kita, Schule, Gesundheitssystem inklusive Pflege. Das sind die drei relevanten Systeme. Wir haben den Handlungsbedarf und da können wir eigentlich direkt anknüpfen an etwas, was ja gemeinsam schon erarbeitet worden ist. Der Deutsche Bundestag hat ja eine Sachverständigenkommission einberufen, die in 2016, die über zwei Jahre getagt hat. In 2019 wurden der Abschlussbericht mit 19 Empfehlungen und 4 Kernthesen dem Deutschen Bundestag vorgelegt. Das kennen Sie. Die Kernthesen adressieren die Bedarfe der Familie, die flächendeckend auszubauen sind, die über alle Altersgruppen hinweg auszubauen sind, die Zugänglichkeit der Hilfen, dass die Hilfen gut ineinander greifen. Da sind wir wieder bei den drei Systemen und bei den sehr komplexen Bedarfslagen. Und die Zugänge müssen gebahnt werden. Wir haben uns nach der interministeriellen Arbeitsgruppe weiter mit ein paar Stakeholdern und anderen Verbänden und Vereinen, die im Themenfeld aktiv sind, getroffen. Daraus ist ein Bündnis entstanden, Bündnis KIPSFAM, was sich auch jetzt aktuell ein bisschen so versteht, dieses Thema auch immer wieder politisch sozusagen auf die Tagesordnung mitzubringen und da aktiv zu sein. Ein kurzer letzter Satz noch zu eigenen Arbeiten. Wir haben parallel zu dieser Arbeitsgruppe im Bundestag einen großen Verbund gemacht. CHIMS-Net steht für CHIMS, steht für Children of Mentally Ill Parents, also für Kinder psychisch kranker Eltern, waren ein großes Netzwerk mit 40 Konsortialpartnern, haben im Laufe über 4 Jahre gefördert vom gemeinsamen Bundesausschuss, vom GBA, vom Innovationsfonds, 4 neue Versorgungsformen implementiert an bundesweit 20 Standorten, sind also ein großes Netzwerk in fast allen Bundesländern vertreten. Und wir haben etwas aus meiner Sicht Wichtiges gemacht. Die Ausgangslage ist sehr komplex, die Bedarfe sind sehr komplex. Wir haben ein Screening vorgeschaltet und geguckt, welches Kind, welcher Jugendliche braucht genau welche Hilfe. Nicht alle brauchen Therapie. Prävention für alle kommt aber an manchen Stellen, greift an manchen Stellen auch ein bisschen kurz, haben also 3 Versorgungsformen evaluiert und implementiert eine Prävention, eine multifamilientherapeutische Intervention und eine psychotherapeutische Intervention, je nach psychischer Ausgangslage, Auffälligkeit der Kinder und Jugendlichen und der Familiendynamik. Und im Rahmen eines Implementierungsmodells, nach dem wir gearbeitet haben, haben wir auch das Thema Implementierung in den Blick genommen, haben optimale Zugangswege zur Versorgung gebahnt, haben Schulungstools entwickelt, um Einstellungen, Wissen und Fertigkeiten von Fachkräften zu schulen und haben eben ein ganz kurzes Screening-Instrument nach einem einfachen Ampelsystem entwickelt. Ich sage das hier deshalb, weil das beim Thema Handlungsbedarfe auch durchaus etwas sein kann, wo man anknüpfen könnte und wo man gemeinsam auch weiterentwickeln kann. Wir haben, jetzt komme ich zum Abschluss, Handlungsbedarfe in allen drei Systemen, die ich genannt hatte, Schule, Jugendhilfe, Gesundheitswesen inklusive Pflege und die Öffentlichkeit nicht zu vergessen. Diese in allen Systemen muss für dieses Thema Young Carers insbesondere sensibilisiert werden. Es braucht für die Fachkräfte aus allen drei Systemen muss das Thema in die Fort- und Weiterbildungen, Schulungen bis hin in die Richtlinien, Leitlinien, Prüfungskataloge und so weiter. Also es muss in der Fort- und Weiterbildung in allen drei Systemen, wir reden hier jetzt von Vision ein bisschen, verankert werden, sozusagen fest verankert werden. Es braucht ein systematisches Screening, auch in allen drei Systemen. Da kann sowas, wie wir es entwickelt haben, kurz und knackig mit Ampelsystem auch durchaus im Jugendhilfe oder in anderen Kontexten eingesetzt werden. Wir brauchen niedrigschwellige, bedarfsorientierte und zugängliche Unterstützungsangebote in der Regelversorgung. Regelversorgung ist ein Wording aus dem Medizinsystem, aber durchaus in allen Systemen, weil auch Schulen bieten ja Beratungskonzepte an. Die Jugendhilfe tut das. Wir müssen Kinderschutz ermöglichen, ohne Familien zu bedrohen. Hier gibt es sicherlich Schulungsbedarfe bei Jugendämtern. Alles in allem müssen Young Carers und ihre Lebensrealität, deren Folgen und Bedarfe, ihre Handicaps, wenn wir es jetzt mal so nennen wollen, hier greife ich Bezug auf das Thema Inklusion mit Absicht, nicht übersehen werden. Sie müssen offiziell als Zielgruppe mit ihren besonderen Bedarfen anerkannt werden, beispielsweise indem man sie mit einem, ich sage es jetzt mal salopp formuliert, Ausweis ausstattet, wie wir es in der Inklusion machen, à la GDB oder Ähnliches, mit Vergünstigungen auch für Begleitpersonen und Ähnliches in der Öffentlichkeit. Oder sowas könnte dann genutzt werden als für Nachteilsausgleiche in der Schule. Also es muss etwas sein, was öffentlich ist, was die an die Hand kriegen, die Betroffenen, und wo sie sozusagen im Blick sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Soweit zu meinem Statement.
Vielen Dank. Ich habe leider Gottes hier ein bisschen noch Druck gesetzt. Wir haben 10 Minuten ausgemacht und wir sind da auch immer ein bisschen großzügig, weil ich glaube, es ist erstmal wichtig, dass wir einen Überblick bekommen. Und dafür bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie uns sowohl mit Zahlen versorgt haben, als auch mit dem, was der Historie des Themas, als auch mit möglichen Handlungsschritten. Und wie gesagt, wie vereinbart, fahren wir fort und ich gebe Herrn Schneider das Wort und auch Sie bekommen natürlich diese circa 10 Minuten. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Kann man mich schon hören? Ja. Vielen Dank für die Einladung auch von meiner Seite. Ja, ich freue mich sehr, Frau Professor Wiegand-Grewe, dass Sie den Grund gelegt haben. Wir stimmen als kleiner, ehrenamtlich getragener Verein natürlich überein. Wir kennen uns ja und arbeiten auch mit bei Chimsnet. Ja, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich hier in der Kommission uns vorstellen darf. Wir sind die Kinder, die das erlebt haben und heute erwachsen sind. Also der Verein Seelenerbe, erwachsene Kinder psychisch erkrankter Eltern. Kurz zu uns als Verein. Wir haben auch eine Verbindung mit dem Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Die Frau Jennifer Silow ist unsere Gründungsmutter, wenn man so will. Da haben wir uns damals gegründet. Heute haben wir um die 70 Mitglieder deutschlandweit. Wir fokussieren uns auf das Kind und die Familie. Die Erkrankung steht gar nicht so sehr im Vordergrund von uns als Verein. Das Ziel ist, dass wir uns vernetzen. Vielleicht muss man dazu sagen, das wurde ja bei meiner Vorrednerin schon erwähnt, das Thema ist sehr stark stigmatisiert und mit Scham besetzt. Das ist immer wieder Thema bei uns im Verein, wer sich überhaupt traut, mit Gesicht und Namen in die Öffentlichkeit zu gehen. Und das zeigt, wie stark das auch später noch von Stigma betroffen ist. Wir versuchen entgegenzuwirken, indem wir uns vernetzen, gegenseitig bestärken, auch uns fortbilden, da komme ich nachher dazu. Und das ist mir ganz wichtig. Wir wollen nach dem triologischen Prinzip uns auch einbringen, unser Erfahrungswissen einbringen für Fachkräfte, die von Berufswegen versuchen zu helfen. Die Meilensteine bei uns als Verein: Wir haben 2016 die Gemeinnützigkeit bekommen, haben dann ein kleines Projekt von Aktion Mensch machen dürfen, wurden auch mal gefördert als Selbsthilfeorganisation, leider nicht durchgängig. Das ist alles mit Aufwand verbunden und wir haben leider noch keine hauptamtlichen Mitarbeiter, die sich da gescheit darum kümmern können. Wir veranstalten einmal im Jahr ein Wochenende nur für erwachsene Kinder, psychisch erkrankte Eltern, organisieren das alles auch selber, ohne Fachkräfte. Wir verstehen uns selber als Experten aus Erfahrung. Wir haben dann mit der Unterstützung von der Anni-Gruber-Stiftung in München ein Projekt aufsetzen können mit dem Angehörigenverband in München. Zusammen das Projekt WISE, Wissen, was hilft, erwachsene Kinder, psychisch erkrankte Eltern, informierendes Hilfesystem. Und haben darüber 12 erwachsene Kinder, also Leute von uns, die im Leben stehen, die einigermaßen stabil den Weg gehen konnten und stehen, die eben jetzt bereit sind und die Qualifikation haben, ergänzend zum Fachwissen unser Erfahrungswissen einzubringen. Da komme ich gleich noch drauf. Und jetzt ganz neu freuen wir uns sehr, dass wir über die Auridis-Stiftung eine Förderung bekommen, um das bundesweit auszurollen, dieses WISE-Projekt. Wenn wir nur kurz beim Verein Seelenerbe bleiben, ja, wir haben Webseite, Online-Forum, Instagram, Facebook, Online-Austauschformate, eben das Projekt WISE, was auch nach innen wirkt für uns, wo wir Selbstermächtigung üben, überhaupt mal ja, zum Ausdruck bringen, was wir erlebt haben und wie wir damit umgegangen sind. Wir freuen uns sehr, dass wir in der Vergangenheit auch mitwirken durften bei verschiedenen Veröffentlichungen, immer in Ergänzung mit Erfahrungswissen eben. Und jetzt kommen wir zu dem WISE-Projekt. Das wurde ehrenamtlich, das Curriculum entwickelt. Das Ziel ist eben, wie ich schon gesagt habe, zum einen uns selber zu ermutigen, auch noch mehr erwachsene Kinder zu ermutigen, darüber zu reden, was sie erlebt haben. Das ist spannend. Ja, das sind ja Menschen, die heute bei der Polizei arbeiten, als Professorin tätig sind oder vielleicht selber in seelischen Krisen sind und sich dann wieder stabilisieren. So spiegelt sich das bei uns im Verein wieder, dass alle Altersgruppen und alle Bildungshintergründe vertreten sind. Das ist sehr spannend. Wir wollen das psychosoziale Hilfesystem sensibilisieren. Wir sind sehr dankbar über die Initiative parteiübergreifend im Bundestag und auch die Kernthesen. Wie gesagt, unterstützen wir absolut. Es müsste halt in die Umsetzung kommen. Und da freut es uns, dass wir ja auch wie hier durch Interesse von Ihnen vielleicht da was bewegen kann. Und wir wollen als Erfahrungsexperten auch Beispiel geben für positive Formen der Lebensbewältigung. Die Frau Wiegand-Grefe hat es ja gerade auch angedeutet, das hat Langzeitfolgen. Das ist ein Rucksack, den wir alle mit uns rumtragen, der manchmal mehr, manchmal weniger in Beziehungsgestaltung, Arbeitsumfeld mit neiwirkt. Und da kann man aber auch, ja, muss man nicht leiden drunter, sondern da gibt es auch Wege im Kontext oder im Recovery damit positiv umzugehen. Bei dem WISE-Projekt ist es so, dass der erste Ausbildungsdurchgang 2023 lief. Das sind 4 Ausbildungswochenenden, die wir eben durchführen konnten als Pilot in Bayern. Und im Zuge dieses Projekts ging es eben darum, das Vortragsangebot auch bekannt zu machen, in Bayern damals vor allem. Überzeugungsarbeit zu leisten, dass das eben Wertschätzung erfährt, das Erfahrungswissen. Und das sind wir sehr dankbar, dass das mittlerweile der Fall ist. Und dann aber auch zu motivieren, immer solche Tandem-Vorträge auch zu halten. Das ist jetzt ein Bild von dem ersten, von den Referentinnen, die die Ausbildung abgeschlossen hat. Manche Gesichter sind verpixelt. Das zeigt, dass auch Menschen, die so eine Ausbildung machen und die sich bereit erklären, in Fachkreisen drüber zu sprechen, trotzdem scheuen, in der Öffentlichkeit mit Gesicht und Name zu stehen. Das wird auch sichtbar natürlich durch ganz konkrete Themen, dass man bei der Verbeamtung, wir haben bei uns im Verein eine Lehrerin und die sagt, wenn das halt publik geworden wäre vor meiner Verbeamtung, dann wäre ich vielleicht nicht verbeamtet worden. Also das hat ja ganz konkrete Auswirkungen auf das eigene Leben. Darum kann man das schon nachvollziehen. Das ist jetzt ein Überblick von den Vorträgen, die wir bisher halten durften. Also eben ausgehend von dem Piloten des WISE-Projekts, vor allem in Bayern. Die drei Systeme von Frau Wiegand-Greve versuchen wir da anzusprechen und darüber hinaus. So freuen wir uns zum Beispiel, dass wir über die Polizeihochschule auch immer wieder Vorträge halten dürfen, weil darum geht es auch manchmal. Ja. Das Beispiel, was ja genannt wurde von der Steffi, das hat das ja auch gezeigt, dass die auch in Berührung sind mit dem Thema. Genau. Und das war es eigentlich schon von meiner Seite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich habe mich hier jetzt auf strukturelle Themen beschränkt und bin aber gerne bereit, nachher in der Fragerunde eben auch hier, wenn das gewünscht ist, Erfahrungswissen zu teilen oder Bewältigungsstrategien gekoppelt mit unseren Ansätzen, was könnte helfen. Vielen Dank.
Sehr geehrter Herr Schneider, vielen Dank. Sehr beeindruckend, was Sie ehrenamtlich leisten und auch vor allen Dingen, dass Sie auch ganz persönlich den Mut haben und Ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter da eben auch in die Öffentlichkeit zu gehen. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist. Wir profitieren aber heute davon. Deswegen vielen Dank dafür. Und jetzt hat zum Abschluss Herr Salzmann das Wort. Bitte schön.
Dankeschön. Danke für die Einladung. Mein Name ist Benjamin Salzmann. Ich bin Sozialarbeiter und leite hier in Berlin das Projekt Windschatten. Ich finde es ganz großartig, dass das Thema hier heute besprochen wird. Ich glaube, das ist das erste Mal auf dieser Ebene, dass wir über Young Carer sprechen. Das finde ich ganz fantastisch und trage gerne dazu bei. Ich habe ein bisschen meine Folien gekürzt, damit wir die paar Minuten einhalten. Kurz zu mir, ich bin seit 10, 11 Jahren jetzt in diesem Themenfeld unterwegs, durfte jetzt in Berlin zwei Young Carer Projekte aufbauen. Zum einen das Projekt Echt Unersetzlich bei der Diakonie, das es heute noch gibt. Das ist eine Online-Beratung für Young Carer und jetzt seit 4 Jahren eben das Projekt Windschatten, getragen von der Ernst-Freiberger Stiftung. Wir haben uns beim Aufbau dieses Projektes orientiert an dem, was es in Großbritannien gibt. Vielleicht wissen Sie das, da ist das Thema Young Carer deutlich präsenter und weiter, als es das hier ist. Da gibt es in jedem Stadtteil, in jedem Landkreis ein sogenanntes Young Carer Project, das dem ähnelt, was wir hier eben machen. Sie können sich das so vorstellen, wie so ein Kinder-Jugend-Familienzentrum, aber eben nur für Familien, die von Krankheit oder Behinderung betroffen sind, mit dem Fokus eben auf die Young Carer. Wir bieten für Young Carer soziale Gruppenarbeit, also Kinder- und Jugendgruppen. Sie sehen das kleine Foto hier rechts, da waren wir mit den Kindern beim Go-Kart fahren. Wir kochen aber auch mit den Kindern zusammen, machen kleine Reisen in den Freizeitpark. Also aus Sicht der Kinder alles das, was irgendwie Spaß macht. Aus unserer Sicht, uns geht es darum, die Kinder in Kontakt mit anderen Kindern zu bringen, dass sie merken, sie sind eben nicht alleine in dieser Situation. Wir wollen ihnen eine Auszeit geben aus der Sorge, aus der Pflege und wir wollen natürlich auch ihren Selbstwert stärken. Was wir auch tun können, ist, dass wir tatsächlich finanziell unterstützen. Wir vergeben Taschengeldstipendien. Wir versuchen, Teilhabe zu ermöglichen, indem wir Nachhilfeunterricht bezahlen, den Sportverein, die Musikschule, weil es ganz wichtig ist, dass diese Kinder, ich sag mal, eine möglichst normale Kindheit und Jugend auch erleben können. Wir arbeiten familienorientiert, das heißt, wir haben auch ein breites Angebot für Eltern, weil wir für diese Young Carer selber gar nicht so viel verbessern und verändern können, wenn die Eltern nicht mit an Bord sind. Das heißt, wir beraten die Eltern, wir haben auch Gruppen- und Austauschangebote für Eltern. Und das hat sich als sehr erfolgreich herausgestellt. Die große Problematik, die man in diesem Themenfeld ja immer hat, ist, dass wie erreichen wir eigentlich diese Kinder und Familien, wie erreichen wir Young Carer? Dafür kooperieren wir mit Kliniken und mit Schulen. Und ein kurzer Hinweis, der mir erlaubt sei, wir veranstalten dieses Jahr die internationale Young Carers Konferenz. Das ist die fünfte, die ist jetzt zum ersten Mal in Deutschland hier bei uns in Berlin im Oktober. Und ich denke und hoffe, dass das diesem Thema auch nochmal ein bisschen Aufschub verleiht hier in Deutschland. Wir sind recht erfolgreich tatsächlich. Wir haben jetzt schon über 250 Young Carer erreicht in den 4 Jahren, in denen es uns gibt und sind aber leider bisher ein Projekt, das es so in Deutschland nicht gibt, eins der wenigen Young Carer Projekte. Und ich hoffe, dass das ändert sich. Ich dachte, es wäre vielleicht interessant für Sie, nochmal so ein bisschen die Realität, die Lebensrealität der Kinder kennenzulernen. Und da möchte ich Ihnen mal 3 Kinder vorstellen, die es bei uns gibt, die natürlich anders heißen. Das ist zum einen Lina. Lina ist 14 Jahre. Die lebt mit ihren Eltern und ihrem wirklich sehr schwer beeinträchtigten Bruder zusammen. Der Bruder hat Pflegegrad 5, kann nicht sprechen, ist kaum mobil, sitzt im Rollstuhl und braucht eigentlich fast rund um die Uhr Betreuung und Versorgung. Die Eltern übernehmen den Hauptteil der Betreuung, aber Lina springt eben ein, wenn die Eltern Termine haben, wenn die Arbeit dazwischen kommt. Und sie verbringt auch sonst gerne Zeit mit dem Bruder, hilft ihm beim Essen und macht eben viel. Und was Lina auszeichnet, das ist sehr typisch für diese Young Carer, ist, dass sie sehr selbstständig und organisiert ist. Und Sie können sich das so erklären, dass diese Kinder damit aufwachsen, dass in der Familie eben jemand eine Krankheit hat und mehr Zeit und Fürsorge der Eltern benötigt. Das heißt, die Kinder lernen, ihre Bedürfnisse hinten anzustellen, lernen eben, sich selber um die Schulaufgaben zu kümmern, um ihre eigenen Termine, um wenn sie neue Kleidung brauchen. Und das merkt man hier eben ganz stark. Dann haben wir Minou. Minou ist 12 und lebt schon seit vielen Jahren mit ihrer demenzerkrankten Oma zusammen. Auch die alleinerziehende Mutter wohnt hier im Haushalt und Minou ist tatsächlich eine Pflegeperson für die Oma. Die beiden haben eine sehr gute Beziehung zueinander, besser als die Beziehung zwischen der Mutter und der Oma. Minou bringt zum Beispiel die Oma jeden Abend ins Bett, tröstet die Oma, ist einfach emotional ihre Ansprechperson und verbringt eben auch sehr viel Zeit, wenn die alleinerziehende Mutter eben nicht da sein kann. Das bedeutet, Minou verzichtet auf ganz viel Freizeit. Wir haben das im Vortrag vorhin auch schon gehört. Das ist eine ganz typische Auswirkung. Die Kinder haben weniger Freizeit, weil sie eben mehr Versorgung leisten. Minou hat auch nicht wirklich einen Rückzugsraum, weil die Oma aufgrund der Krankheit natürlich die Grenzen überhaupt nicht mehr respektieren kann, hat Probleme für die Schule zu lernen und ist einfach teilweise überfordert mit einer Situation, die nicht altersangemessen ist. Als letztes dann noch ein ganz besonders schwerwiegender Fall, das ist Leo. Leos Mutter kam vor 2 Jahren ins Krankenhaus, weil sie ein Baby erwartet hatte. Es gab aber Komplikationen während der Geburt und als die Mutter nach Hause kam, war sie schwerst behindert, konnte nicht mehr sprechen, konnte nicht mehr laufen, sich kaum noch bewegen. Das Kind hat zum Glück überlebt, aber für ihn war natürlich alles ganz anders und ganz schlimm. Aus welchen Gründen auch immer hat sich der Vater dann teilweise mehrere Tage aus der Familie am Stück entfernt, hat auch irgendwann die Familie entlassen und das waren dann Tage und Phasen, in der Leon mit 8, 9, 10 Jahren ganz alleine in der Verantwortung war für die schwerbehinderte Mutter und das kleine Kind. Und das war natürlich eine immense Überforderung. Er ist dann nicht mehr zur Schule gegangen natürlich und die Familie hat sich total isoliert. Inzwischen ist es zum Glück so, dass die Großeltern mitbekommen haben, was da los ist und dann auch jetzt in der Familie sind und Leons Situation zum Glück einfacher geworden ist. Aber das mal so als Beispiel, wie sowas aussehen kann, was es bedeutet, eben Young Carer zu sein. Ich habe mit diesem wunderschönen Pfeil versucht, ein Spektrum darzustellen. Wir haben auf der einen Seite die Familien, die das relativ gut hinbekommen, dass sie die Aufgaben auf viele Schultern verteilen können. Und dann haben wir eben aber auch die andere Seite, wo das nicht möglich ist, wo in der Familie nicht genug Menschen zur Verfügung stehen, um diese ganzen Aufgaben aufzufangen und dann die Kinder eben diese Lücken füllen. Besonders dramatisch ist das immer, wenn bei alleinerziehenden Elternteilen jemand erkrankt, vor allem auch wenn der Elternteil erkrankt. Hier nochmal kurz die Zahlen, das ist die gleiche Studie, die vorhin auch schon erwähnt wurde, aber nochmal zu verdeutlichen, wie viele Kinder das eigentlich betrifft. Also wir sprechen hier unter dem Motto verborgene, versteckte Kinder. Es sind aber 20%, also jedes fünfte Kind, jeder fünfte Jugendlicher lebt mit jemandem in der Familie, der eine Erkrankung hat, die chronisch ist oder eine Behinderung. Das ist wahnsinnig viel. Das heißt, für diese Kinder ist eben nicht nur Schule, TikTok, Freunde die Realität, sondern eben auch Krankheit, Leben und Sterben. 13% aller Kinder und Jugendlichen sind Young Carer. Das heißt, wenn man so eine Familie hat, ist die Chance, dass Kinder da mithelfen, bei ungefähr 66%. Und die Hälfte von diesen 13% übernimmt diese Care-Tätigkeiten in einem Ausmaß, wo wir alle sagen würden, das sind ja pflegende Angehörige. Da sind wir wie bei den 6%, die vorhin schon genannt wurden. Also man sieht diese Kinder kaum, aber es gibt einfach wahnsinnig viele davon. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, was ich denke, was Sie tun könnten, als politischer Vertreter, habe ich mal drei Punkte rausgenommen, die wir gerne auch diskutieren können. Das deckt sich auch so teilweise schon ein bisschen mit dem, was genannt wurde. Was wir ganz häufig mitbekommen in unserer Arbeit, ist, dass Hilfen, die helfen würden, beendet werden oder nicht gegeben werden. Das sind zum einen diese Dinger wie Kinder- und Jugendtherapie für die Kinder. Da sind die Schwellen doch manchmal recht hoch. Zum anderen aber ganz explizit, da spreche ich auch im Namen vieler Kolleginnen, das Thema Familienpflege. Das sind die Fachkräfte, das ist kein Pflegedienst an sich, das sind ist wirklich Familienpflege, sind Fachkräfte, die kommen zu Ihnen nach Hause, wenn Sie als Elternteil erkrankt sind, stark erkrankt sind, zum Beispiel Chemotherapie nach einer Krebserkrankung oder wenn Sie sich das Bein gebrochen haben und einfach den Haushalt und die Kinder nicht mehr versorgen können. Nun gibt es große Einschränkungen, rechtliche Einschränkungen, dass Familien, die zum Beispiel chronisch erkrankt sind, das nicht mehr bekommen von der Krankenkasse. Das Jugendamt zahlt das häufig auch nur begrenzt, wenn überhaupt, weil das natürlich eine teure Leistung ist. Aber es ist eine eben der Leistungen, die diesen Familien hilft und die dazu führt, dass die Kinder eben nicht in die Pflege und in die Versorgung mit rein müssen. Ein ganz anderer Punkt wäre es, dass Sie natürlich dort vor Ort, wo Sie wirken, in Ihrem Wahlkreis natürlich auch sich dafür einsetzen könnten, Anlaufstellen zu schaffen für die Familien. Wirklich spezialisierte Anlaufstellen, die sich diese Zielgruppe auf die Fahne schreiben. Und da kann man durchaus schauen, was gibt es denn eigentlich schon im Kreis, in der Stadt an Infrastruktur von Hilfen, wo man sowas vielleicht auch verorten könnte am Anfang, ne? Und als letztes, das ist vielleicht ein bisschen höher gegriffen, aber ich halte es trotzdem für sehr sinnvoll. Es gab ja vor ein paar Jahren die nationale Demenzstrategie. Ich weiß nicht, inwieweit Sie da involviert waren, sind. Und so etwas würde total Sinn machen, auch für das Thema Young Carer sich mal anzuschauen. Also auf nationaler Ebene wirklich zu analysieren, was gibt es eigentlich für Strukturen, die diesen Familien und Young Carern helfen könnten. Wie helfen die schon? Wie tun sie es vielleicht auch nicht? Was müsste passieren? Was müsste man noch aufbauen? Weil ich glaube, mein Gefühl ist, es gibt immer mal vereinzelte Angebote. Einige tolle sind ja heute auch hier. Aber das ist lange nicht flächendeckend und es wäre sinnvoll, diese Kräfte zu bündeln. Genau. Gerne wirken wir hier auch mit. Sie können mich jederzeit unter diesen Kontaktdaten erreichen und ich freue mich auf den Austausch jetzt mit Ihnen. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank, Herr Salzmann. Auch Ihnen vielen Dank für die Arbeit und auch vielen Dank auch nochmal für den eindringlichen Appell und die Bereitschaft, mit uns ins Gespräch zu kommen. Für mich ist tatsächlich in der Vorbereitung auch die krasseste Erkenntnis gewesen, wie viele Kinder und Jugendliche davon betroffen sind. Also ich habe als Schulleiter natürlich auch immer solche Erfahrungen gehabt und auch die Erfahrung gemacht, dass es sehr schwer ist, solche Kinder und Jugendliche überhaupt zu erkennen. Ja, dass sie betroffen sind. Aber wir sind jetzt in der Fragerunde und wie immer frage ich, wer zuerst Fragen stellen möchte, Anmerkungen machen möchte. Frau Herrmeier, bitteschön.
Vielen herzlichen Dank. Bitte entschuldigen Sie, Frau Professor Wegan-Grefe, für mein zu spät kommen. Ich habe eine Frage oder eine weitergehende an Herrn Schneider, und zwar bezüglich der Gründe, warum die erwachsenen Kinder der erkrankten Eltern womöglich noch Angst schüren oder ihre Herkunft eben nicht erzählen. Da klang jetzt eben so ein bisschen karrieretechnische Gründe durch. Das ist durchaus, finde ich, total nachvollziehbar. Oder auch versicherungstechnische Gründe, hatte ich mal gehört. Wenn eine Therapie da mal vorhanden war oder so, dann wird es auch teuer oder schwierig. Könnten Sie da noch ein bisschen was ausführen, was es da noch für Ängste oder Gründe gibt, abseits von eben Angst vor einem Karriereverlust oder gar nicht erst starten zu können oder so, eventuell auch Angst vor den Eltern per se, der Familie, dem Backlash, der dann kommt. Das wäre so noch eine Frage. Danke.
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ich kann es ganz gut erklären, wenn ich von mir selber erzähle. Meine Mutter war schwer psychisch krank. Ich sage wahr, weil sie schon verstorben ist, an 30 Jahren Psychopharmaka-Einnahme. Vordergründig andere Sachen. 7-mal Klinikaufenthalt, 3 Monate bis 6 Monate, Schizophrenie, Psychosen beginnen vor meiner Geburt. Wenn ich als Kind in so einem Familiensystem aufwachse, dann ist mein erstes Erleben natürlich, das ist die Normalität. Und erst später merke ich, wenn ich Freunde besuche, woanders läuft es anders. Also da kann mein Freund aus dem Ort mit der Mutter reden, ein strukturiertes Gespräch auch mal erzählen, was einen stört oder sowas. Und das begleitet ja dann nicht immer, aber manchmal viele Jahre. Ne? Also das ist im Übrigen was wir als Verein merken, sehr bedeutend für die Langzeitfolgen ist, erstens, wann tritt denn die Erkrankung auf? Also ich spreche jetzt von seelischen Erkrankungen. Und zum Zweiten, wie lange dauert sie an? Also meine Mutter hat sich zeitlebens nicht mehr erholt. Und dann entwickelt sich also wie soll ich das erzählen? Ich bin Teil von meiner Mutter, ja. Das ist der Mensch in meinem Leben, der der Ängste ist in meinem Leben auf dieser Welt. Und wenn meine Mutter verrückt ist, dann denken andere, dass ich es auch bin. Vielleicht. Und auch wenn ich jetzt persönlich Glück gehabt habe, weil mein Vater sehr viel, der hat unsere Mama überall mit hingenommen und ich habe mich oft geschämt, wenn wir in der Stadt waren und sie Passanten anspricht wie soll ich sagen, verstörenden Fragen oder trotzdem schäme ich mich dafür und ich bin in einem Zwiespalt. Weil zum einen, es ist der engste Mensch in meinem Leben. Ich verdanke dem Menschen mein Leben. Ich bin Blut von meiner Mutter. Ja. Fußnote, es gibt ja auch Studien zum Thema genetische Vererbung und solche Sachen. Zum anderen, ich schäme mich dafür. Ich will weg. Ich wünsche mir eine andere Mutter. Ja. Ich will eine normale Familie. Und dieser Zwiespalt, der führt ja dazu, die Frau Wiegand-Grefe hat es eingangs erwähnt, dass Bedürfnisse nicht ausgelebt werden. Ich würde nur früher ansetzen, wenn so ein schwerwiegender Fall ist oder auch wenn, ne, dann lerne ich gar nicht als Kind, dass ich selber Bedürfnisse habe und dass die einen Raum haben dürfen, dass ich überhaupt, also wie soll ich sagen, wenn Weihnachten ist und meine Mutter ist in einer schweren Psychose, dann komme ich gar nicht auf die Idee zu sagen, ich hätte mir aber gerne ein Playmobil-Auto gewünscht. Also, und diese, wenn das eben länger andauert, ja, also wenn das nicht eine Episode ist von einem viertelhalben Jahr, sondern wenn das halt über Jahre geht, dann ist mein ganzes Selbstbild, wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit meinen Freunden in der Gesellschaft um? Wie verhalte ich mich in der Schule? Ist das sehr stark beeinträchtigt? Und ist ja der Grund, warum sehr viele, also wenn man jetzt heute eine Studie macht, derer, die in psychiatrische Kliniken eingewiesen werden und dann fragt, und wie waren die Eltern gesund? Dann finden sie, dass sehr viele eben bejahen, dass eine Mutter oder der Vater auch schon psychisch krank war. Und jetzt kann man den Schluss ziehen, dass das genetisch bedingt ist. Wir als Verein sagen, das ist zu kurz gesprungen. Das sind auch psychosoziale Auswirkungen, die das hat. Jetzt bin ich ein bisschen ausgeschweift. Ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihre Frage beantworten konnte, woher das Stigma kommt.
Genau, Frau Herrmeier hat sich bedankt. Das hört man ja sonst nicht genau. Und Frau Wiegand-Gräfe wollte noch ergänzen, bitte schön.
Mikro ist an. Jetzt. Ich wollte ganz kurz ergänzen. Jetzt vielen Dank, Herr Schneider, für diese persönlichen Ausführungen. Ich wollte kurz die Zahlen ergänzen. Wir haben 3 bis 4 Millionen betroffener Kinder und Jugendlicher, psychisch erkrankter und suchterkrankter Eltern in Deutschland. Davon ist die Hälfte von eigenen psychischen Auffälligkeiten betroffen. Und 30% haben eine klinisch relevante, behandlungsbedürftige eigene Erkrankung, wenn man es diagnostisch in den Blick nimmt. Die Gründe sind, wie auch schon gesagt wurde, biopsychosozial, eine genetische Bedingtheit, die psychosozialen Situationen des Aufwachsens, die transgenerationale Weitergabe, das Lernen in der Familie, die ganzen Folgen, Auswirkungen, die wir vorhin ja auch besprochen haben im Kontext Schule, Armut, sozioökonomische Benachteiligung. Es ist nicht cool, ein psychisch erkranktes Elternteil zu haben. Entsprechend fällt man nicht auf und zieht sich zurück und leidet eher im Stillen. Also nur so ganz kurz als Ergänzung zu Ihrer Frage, wie es kommt, dass so viele davon betroffen sind.
Vielen Dank, Frau Kollegin Fischer.
Ja, ganz herzlichen Dank an Sie alle drei für Ihre sehr eindrücklichen Berichte an der Stelle. Für mich ist es auch mit Blick als pflegepolitische Sprecherin meiner Fraktion sehr wertvoll, mit Ihnen im Austausch zu sein und diese Perspektive zu hören. Frau Professorin Wiegand-Gräfe, Sie hatten auf die Nachteilsausgleiche hingewiesen für Young Carers. Und auch in dem letzten Bericht wurde ja deutlich, dass der Zugang zu bestehenden Hilfen einen Handlungsbedarf darstellt. Das erleben wir ja auch in anderen Situationen, wo schon Zielgruppen benannt sind, die schon ein Leistungsanspruch besteht, Schwierigkeiten an Leistungen, Nachteilsausgleiche zu kommen, auch bei Menschen mit Behinderungen. Wo sehen Sie hier einen Anknüpfungspunkt, wie das verbessert werden könnte, wäre meine Frage. Und gleichzeitig auch mit dem Blick auf Jugendhilfe, aber auch auf Schule, wo sehen Sie Anknüpfungspunkte, wie vielleicht auch das Thema Wissen, Informationen noch stärker vorangebracht werden kann oder vermittelt werden kann? Und was können wir auch aus Ihrer Perspektive heraus noch stärker dazu beitragen in Gesetzgebung, aber natürlich auch in Förderung?
Ja, vielen Dank für die Frage. Das hat mich in Vorbereitung auf dem Weg hierher tatsächlich auch sehr beschäftigt. Was kann man denn jetzt konkret tun? Auf das Thema Nachteilsausgleiche, was Sie ansprachen, bin ich gekommen, weil ich glaube, es ist gut, wenn wir in irgendeiner Weise aus den Hilfesystemen und aus der Öffentlichkeit heraus eine Chance haben, aufmerksam zu werden. Und eine Chance haben, wenn wir nach bestimmten Kriterien sagen, das ist jemand, der fällt aufgrund der regelmäßigen erheblichen Pflegeverantwortung und so weiter. Die Kriterien gibt es ja, die liegen ja vor unter diese Kriterien. Dann irgendwie so eine Art Ausweis oder Dokument oder irgendetwas auszustellen, wo wir eine Chance haben, öffentlich in der Öffentlichkeit aufmerksam zu werden, wo die Lehrer eine Chance haben, aufmerksam zu werden, Nachteilsausgleiche zum Beispiel gewähren zu können in der Schule. Das Thema Schule ist ja sehr wichtig, ne? Also es geht bei dieser Idee eine Art von Ausweisdokument, mit dem man dann auch Nachteilsausgleiche bekommen kann, aufmerksam werden kann, vielleicht in der Öffentlichkeit bestimmte Vorteile oder Vergünstigungen oder Ermäßigungen haben kann, ein bisschen darum, etwas zu geben für das alles, was die geben, die Young Carers, irgendwie sozusagen etwas an die Hand zu geben, wo die mal was bekommen. Und wo auch Institutionen wie die Schule, die Schulbehörde die Chance hat, sowas wie Nachteilsausgleiche zu gewähren zum Beispiel. Das ist aus dem Thema Kinder psychisch erkrankte Eltern und aus vielen Zusammenarbeit auch mit Schulen und Schulbehörde sind nach meiner Erfahrung Behörden immer ganz dankbar, wenn sie irgendeine Art von Bescheinigung, Dokument, Kurzbefund oder irgendetwas bekommen, sodass sie eine Art von Vergünstigung oder Ähnliches gewähren können. Und wenn man das über den Einzelfall hinaushebt und in die Strukturen bringt, die Strukturen sind ja auch wichtig, an die nicht Einzelthemen, sondern wirklich an die Strukturen auch ranzugehen, dann glaube ich, könnte viel gewonnen werden. Ich weiß nicht, ob das so Ihre Frage schon beantwortet oder ich noch was übersehen habe.
Ich würde mich mal ganz kurz anschließen. Ich bin aus unterschiedlichen Gründen ein bisschen skeptisch. Vielleicht können Sie mir die Skepsis nehmen. Zum einen setzt es ja voraus, dass erstmal bekannt ist. So, das wäre ja die erste Frage an Sie.
Das ist Sinn und Zweck der Sache, dass es bekannt wird.
Ja, aber Nachteilsausgleich kann ich ja nur gewähren, wenn bekannt ist, dass das Kind überhaupt ein Young Carer ist. So, dann ist der zweite Punkt. Ich kann Ihnen als jemand, der Nachteilsausgleiche erteilt hat, sagen, da brauche ich eine Diagnose zu. Also ich brauche irgendetwas. So, das setzt ja auch voraus, dass sich jemand Hilfe sucht oder überhaupt jemandem bewusst ist. Wir haben es ja gerade gehört, dass er überhaupt Hilfe braucht. Und dann ist, glaube ich, auch schon richtig gesagt worden, dass das ja häufig junge Menschen sind, die gelernt haben zu funktionieren, sich zu strukturieren. Die wollen dann gar keinen Nachteilsausgleich, weil sie sagen, ich will ja gar nicht stigmatisiert werden, ich brauche das ja gar nicht. Also ich verstehe Ihren Ansatz und ich glaube, das wäre auch eine Lösung. Aber wie gehen wir diesen Schritt, das ist vielleicht auch eine Frage an alle, wie erkennen wir erstmal? Oder wie kriegt man die Leute aus dem Stigma raus und wie geben wir denen eine Hilfe, ohne sie zu stigmatisieren? Ja, vielleicht könnten Sie darauf noch was sagen. Vielen Dank.
Ja, vielleicht darf ich gleich anfangen und dann ergänzen mich die anderen. Genau dieser Punkt, wie können wir Öffentlichkeit erzeugen, diese Kinder sozusagen aus ihrem Schattendasein, wo sie ackern und leisten und arbeiten und keiner sieht's und keiner merkt's. Also wie können wir die Kinder sozusagen in die Öffentlichkeit bringen, ohne sie zu stigmatisieren? Das ist genau die Herausforderung, ne? Und von daher habe ich tatsächlich auch zum Thema Inklusion an so etwas wie einen GDB gedacht, den man benutzen kann, aber man muss ihn nicht benutzen. Man kann ihn in der Tasche haben, man kann ihn dann hervorholen, diesen Ausweis, wenn man ihn braucht, wenn man es möchte, wenn er irgendwie für irgendetwas gut ist. Man muss ihn aber auch nicht zeigen und nicht tragen. Das war genau deshalb ein bisschen der Punkt, ne? Das ist genau die, also die, es muss eine Öffentlichkeit hergestellt werden. Wenn wir wollen, dass diese Kinder in den Blick kommen und zu Hilfen kommen und zu die Möglichkeit haben, aus ihrem Schattendasein sozusagen rauszutreten, dann muss es in irgendeiner Art eine Art von Öffentlichkeitsinformation geben, ohne dass sie stigmatisierend ist. Das ist genau der Punkt. Und vielleicht das übliche System, vielleicht diese Ergänzung noch, dann gerne gebe ich weiter. Die Öffentlichkeitssystem, normalerweise ticken wir nach Diagnose. Wenn ich eine Diagnose habe, dann kann ich damit im Befundbericht Nachteilsausgleiche bekommen und so weiter. Aber die Young Carers, also viele sind auch betroffen, bevor sie eine Diagnose kriegen. Und die Young Carers haben unter Umständen jetzt auch nicht alle eine Diagnose oder sind noch nicht alle im Medizinsystem, aber eben die Hälfte ist betroffen von Auffälligkeiten, wie wir wissen. Also ich finde dieses über die Diagnose erst zu handeln ein bisschen kurz gegriffen. Ich fände es gut, etwas zu entwickeln, was sozusagen jenseits der Diagnose oder vor der Diagnose wirksam werden kann.
Herr Schneider und dann Herr Salzmann.
Also wir als erwachsene Kinder würden sagen, wir hätten als Kinder alles getan, um das Ansehen unserer Familie zu schützen. Ja, ich habe es ja eingangs erwähnt, ich werde ja meine Mama nicht denunzieren und sagen, die ist verrückt, weil ich bin ja selber Teil von ihr. Also deshalb geht die Diskussion ja schon in die richtige Richtung. Ich habe was ganz Konkretes. Ich würde sagen, sobald jetzt im Kontext psychischer Erkrankung ein Erwachsener eingeliefert wird in der Klinik, muss es Standard sein, dass gefragt wird, gibt es denn Kinder? Weil wir können davon ausgehen, wenn eine Einlieferung passiert, dann gibt es ja in der Regel eine Vorgeschichte. Ja, das ist ja nur die Krisenintervention. Das ist ja, geht ja manchmal Monate voraus. Und dass das Hilfesystem dann von sich aus tätig wird. Und dann haben wir aber auch das Problem, das stimmt schon, ja, wenn man mich gefragt hätte, du, ist bei dir zu Hause alles okay? Und das ist passiert, ja, also aus dem Familienkreis, die das wussten, dass meine Mutter krank war. Und die haben mich gefragt, ob ich, ist alles okay? Und dann habe ich beteuert, ja klar, ist alles okay, alles ist super. Also ich hätte es nie gesagt. Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Ich glaube, was wirklich hilft, und Frau Wiegand-Grefe, Sie haben es auch schon erwähnt, als ich Kind war, habe ich immer gedacht, ich bin der Einzige auf dieser Welt, wo die Mutter verrückt ist. Ich habe das geglaubt bis zum Studium. Ja. Und was geholfen hätte, wäre, wenn ich in meiner Lebensrealität, im Kindergarten, in der Schule, im Sportverein mitbekommen hätte, das ist ein Phänomen, das gibt es wie Rollstuhlfahrer und wie farbige Menschen. Und also ganz konkret, wenn da im Kindergarten, da werden Bücher gelesen über Feuerwehr und über, was weiß ich, Bauernhof, aber dann halt auch Bücher über, und dann, und die gibt's ja, die Bücher, ja, also, und dann war Mama, was, Mamas, was weiß ich, Dämonen oder irgend sowas, Kind und Jugendlichen gerecht. Oder dass das dann später auch in, ich meine, das ist das große Thema, wie kriegen wir Anti-Stigma? Und ich würde noch eins ergänzen, am wirksamsten aus unserer Sicht als Verein ist Anti-Stigma-Arbeit, wenn Menschen, die selber durch Krisen gegangen sind, in die, also Sprache bekommen, sichtbar werden, drüber sprechen, also Stichwort Trialog, es ist ein Segen jedes Mal, wenn wir im Bezirkskrankenhaus, wenn jemand erzählt, wie die Fixierung war und dass das vielleicht gar nicht, dass das das Richtige war in der Situation und dass er jetzt, dass ihm das geholfen hat und da sitzt ein Mensch, der schaut gut aus und der hat einen Anzug an und es könnte so einer sein, der hier sitzt in der Runde, das wirkt gegen Stigma, weil das zeigt, das ist ein Phänomen, das in der Gesellschaft ganz weit verbreitet ist und wo man sich nicht schämen muss und wo, ja.
Herr Salzmann. Herr Salzmann, wir können Sie nicht hören. Sie müssen, glaube ich, das Mikro noch anmachen, bitte.
Ja.
Jetzt hören wir Sie, sehr gut.
Dankeschön. Ein paar Gedanken zu dem Gefragten und Gesagten. Wir hatten auch uns mit dem Thema beschäftigt, mit dieser Young Carer-Karte. Ich glaube nicht, dass Young Carer diese Karte nutzen würden. Die meisten würden das nicht nutzen. Zum einen wegen dieser Stigmatisierung. Zum anderen sehen sie sich meistens nicht als Young Carer. Und zum dritten möchten sie ja auch einfach nur ein normales Kind, ein normaler Jugendlicher sein. Also keiner würde sich damit identifizieren, auch nicht, wenn es dafür ein freies Kinoticket gibt oder so. Das sehe ich als gute Idee, die sich aber schwer umsetzen lässt. Ich glaube, der Gedanke dahinter ist natürlich cool und glaube, wir müssen an der Familie ansetzen. Das kam auch schon so ein bisschen durch. Also, dass wir, wenn klar ist, in der Familie hat jemand jetzt eine Krebsdiagnose bekommen, der Vater hat einen Schlaganfall, es wurde ein Kind mit Behinderung geboren, dass nämlich genau diese Frage kommt, gibt es denn da noch andere Kinder in der Familie? Und dass man dann mit den Eltern und der Familie zusammenarbeitet. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir jetzt nicht nur von Young Carern sprechen, sondern die sind immer im System der Familie, genau wie die erkrankte Person. Und wenn wir die Eltern stärken, wenn wir für die Eltern und die erkrankte Person ausreichend und tolle Angebote hätten, dann kommen die Kinder gar nicht in diese Situation. Also mein Appell wäre auf jeden Fall, das Ganze immer familienorientiert zu denken. Natürlich auch Angebote für die Kinder bereitzuhalten, Beratungsangebote, soziale Angebote, wo sie eben merken, sie sind nicht alleine. Aber das Wichtigste ist es, glaube ich, die Eltern und die Familien zu stärken. Nachteilsausgleiche in der Schule sind auch gut, aber ich glaube eher zu gucken, wie können wir die Kinder fördern, dass wenn die in der Situation sind, eben die Schule nicht drunter leidet. Also gibt es Möglichkeiten für die Kinder, günstig an Nachhilfe zu kommen oder sowas. Ich glaube, das wäre ertragreicher, aber natürlich auch ein bisschen teurer.
Dankeschön. Als nächstes hat sich Herr Reichert gemeldet. Bitte schön.
Ja, erstmal auch moin von mir und herzlichen Dank für die Schilderung. Eigentlich haben sich die wesentlichen oder viele Teile meiner Frage jetzt schon auch erledigt war. Genau meine Frage wäre, alles gut, Michael, wäre die Frage gewesen, wie finden wir diese Kinder überhaupt? Also mir war sowohl in der Vorbereitung als auch jetzt hier nochmal also heftig, was das für eine Anzahl ist. Und ich bin jetzt selber nochmal, auch wenn meine Schulzeit schon ein bisschen zurück ist, nochmal durchgegangen, mir fällt keine einzige Mitschülerin oder kein einziger Mitschüler ein, den ich da einsortieren würde, aber es wird sie natürlich gegeben haben. Und das ist ja schon auch in der Tat sehr erschreckend. Und ein Ansatz, der jetzt ja genannt wurde, war in dem Moment, wo eine Diagnose, Krisenintervention geschieht, gleich nachzufragen, okay, gibt es denn Kinder, die dann natürlich im Familiensystem berücksichtigt, behandelt werden müssen. Ich habe ein bisschen Zweifel, dass unsere doch sehr versäuelten Systeme und Hilfesysteme das gut auf die Kette kriegen, wenn das der Fall ist. Und das beginnt ja bei wahrscheinlich schon bei Fragen auch des Datenschutzes und Co., dass man da loslegen könnte. Und ich verstehe jetzt aber die Kinderkommission schon so als eine Organisation, eine Institution, die aus dem Raum hier Impulse auch gibt an den Bundestag und an den Familienausschuss, gegebenenfalls Sachen zu ändern. Und meine Frage, um das jetzt dann doch nochmal auch aufzugreifen und zu konkretisieren, haben Sie Vorstellungen, wie wir aus diesem Punkt, wir stellen fest, bei einer Diagnose, da ist Familie, da sind Kinder, da könnte eine Gefahr sein, dass das Familiensystem das nicht von sich aus wuppt, wie wir dann aber auch dahin kommen, dass alle relevanten Akteure Bescheid wissen und in die Möglichkeit kommen zu helfen, sofern denn tatsächlich auch Hilfe notwendig ist. Das ist ja auch nicht in jedem Fall, wo eine Diagnose, eine Erkrankung der Fall ist, so, aber ja offensichtlich bei einem sehr, sehr großen Anteil.
Frau Professor Wiegand-Gräfe, bitte.
Ja, vielen Dank, dass ich anfangen darf. Die Skepsis in Bezug auf die Säulen teile ich, Herr Reichert, die kann ich gut nachvollziehen. Ich denke, das ist, deshalb hatte ich das mit den allen drei Systemen aufgezeigt vorhin. Und deshalb habe ich das Thema Screening und Fort- und Weiterbildung und Sensibilisierung für die Situation und die Bedarfe so vorangestellt, sozusagen, bevor ich dann noch diese Ideen mit Ausweis und so weiter hatte. Ich glaube, dass wir in allen drei Systemen die Fachkräfte, die mit Betroffenen, entweder Kindern oder Eltern in jedem System, in der Jugendhilfe oder im Medizinsystem, in den erwachsenenpsychiatrischen Kliniken, in den kinderpsychiatrischen Kliniken und so weiter und auch im öffentlichen Bildungssystem, Kita, Schule, die Fachkräfte mitnehmen müssen, aufmerksam machen müssen, sensibilisieren müssen, Schulungen müssen. Und ich glaube, so etwas wie Fort- und Weiterbildung oder Fortbildung, Schulungen, Trainings, Informationsveranstaltungen sind da eine gute Sache. Und ein systematisches Screening halte ich auch für ein sehr gutes Ziel. Also beispielsweise in den erwachsenenpsychiatrischen Kliniken ganz systematisch, wie wir es in ChimpsNet mit unserem Screening gemacht haben, dass kein Kind durchrutscht, jedes psychiatrisch erkrankte Elternteil, was in der Klinik war, nach Kindern gefragt haben. Das passiert nach wie vor, nach 20 Jahren Beschäftigung mit dem Thema, immer noch nicht systematisch. Da fallen immer noch Kinder und Jugendliche hinten durch, wo das dann nicht bekannt ist. Systematisches Screening in allen Systemen und Fachkräfte sensibilisieren, schulen, das wäre so meine Antwort auf die Frage.
Herr Salzmann, bitte.
Dankeschön. Es gibt in Großbritannien schon das Recht, dass Kinder so ein Assessment bekommen. Das nennt sich ein Carer Assessment. Deswegen würde ich den Punkt auf jeden Fall unterstützen. Die Frage ist, und das merken wir auch, wenn wir mit Fachkräften Schulungen haben, was passiert denn dann? Also was mache ich denn als Fachkraft im Krankenhaus, in der Jugendhilfe, in der Schule, wenn ich jetzt weiß, oh, da ist ja einer, das ist ja ein Young Carer. Was mache ich denn dann? Und viele wissen dann eben nicht weiter und aus Angst, dann einen Bedarf zu wecken, den sie nicht decken können, wird eben nicht nachgefragt. Das heißt, ich glaube, es ist wichtig, dann auch was zu haben, worauf dann verwiesen werden kann, wenn man diese dann identifiziert. Es gibt Ja, Sachen, an denen man sich orientieren kann. Also in Berlin kann man dann an uns verweisen. Es gibt ja flächendeckend die sogenannten Pflegestützpunkte. Die haben ja auch diese Case-Management-Funktion jetzt in anderen Fällen, aber theoretisch sind die ja solche Schnittstellen, die dann die Familien weiterverweisen. Das heißt, sowas könnte man ausbauen und aufbauen. Da gibt es Struktur. Man braucht halt was, wohin die Fachkräfte verweisen können. Das ist, glaube ich, das Wichtige, wenn man jetzt guckt, wo können die identifiziert werden, dann müssen die Menschen auch wissen, was mache ich denn dann. Und man kann nicht von der Fachkraft erwarten, dass die die Zeit haben, die Kompetenz, diese Familien und die Young Care dann zu begleiten. Das kann kein Sozialdienst im Krankenhaus machen. Da braucht es dann irgendwas Spezialisiertes.
Vielen Dank. Frau Dr. Rathert, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich frage mich die ganze Zeit, ob das nicht auch eine gewisse Gefahr birgt, wenn man sagt, wir institutionalisieren diese Young Carer. Wir geben denen auch noch einen Ausweis dazu, dass sie sich ausweisen können. Mein natürlicher Impuls, wenn ich das jetzt hier in den letzten 60 Minuten anhöre, ist eigentlich, mich sofort zu fragen, wie nehme ich dieses Kind aus der Situation raus? Wie helfe ich so schnell ich kann sofort diesem Kind, um eben ihm ein Leben zu ersparen mit Depressionen, Persönlichkeitsstörungen? Sie hatten es ja gerade umfassend genannt, was alles, was für Folgen daraus entstehen. Und es erschüttert mich, muss ich sagen, dass wir hier ganz selbstverständlich darüber sprechen, dass das eben so ist, dass wir für die Kinder, dass wir also ihnen ermöglichen wollen, dass sie ins Kino gehen können, verbilligt oder was auch immer. Also ich halte den Ansatz, muss ich Ihnen ehrlich sagen, für erschreckend. Ich meine, wir sollten ganz anders daran gehen und sagen, wir müssen nicht nur der erkrankte Elternteil braucht natürlich Hilfe aus dem Gesundheitssystem, sondern selbstverständlich sofort eben auch das Kind, die Familie. Und ich meine, das ist eigentlich eine Problematik, die man ins Gesundheitssystem verlagern sollte, und damit meine ich auch psychotherapeutische Hilfe. Die Psychotherapie ist ja in den letzten 20, 30 Jahren unglaublich weit fortgeschritten. Es sind ja Erkenntnisse dazugekommen, da hat man vor 30 Jahren nur von träumen können. Wir wissen jetzt sehr viel besser, oder Sie wissen sehr viel besser als Psychologen, als Psychotherapeuten, wie psychische Erkrankungen entstehen, wie also aus sozialen Umfeldern psychische Erkrankungen entstehen. Das heißt, wir können oder Sie können, wir als Gesellschaft oder Sie als Experten können gezielt und früh eingreifen. Deshalb meine Frage, warum passiert das nicht? Warum wird nicht der Blick darauf gelenkt, wie verhindere ich, dass es eben erwachsene Kinder gibt, die ihr Leben lang unter diesen schweren Folgen zu leiden haben. Also ich kenne aus meinem persönlichen Umfeld mehrere Personen. Ich kenne eine erwachsene Frau, die ist jetzt 70, die hat mit 15 ihre krebskranke Mutter jahrelang gepflegt und die ist nie darüber hinweggekommen. Und ich halte den Ansatz, diese Kinder auch noch das zu institutionalisieren, ihnen einen Namen zu geben, sie zu labeln, sie als Young Carer auszuweisen, den halte ich für erschreckend, für furchtbar traurig und einfach falsch. Und ich, meine Frage ist eigentlich, ich glaube, ich müsste fast die Bundesregierung fragen, was es da für Programme gibt. Ich glaube, Sie können das ja auch nicht beantworten. Aber wie, oder gibt es aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrem, was können Sie was berichten, ob es diesen Ansatz überhaupt gibt? Und ob in die Richtung gedacht wird oder ob tatsächlich nur in eine Richtung gedacht wird?
Vielen Dank. Ja. Herr Salzmann hatte sich auch gemeldet, dem wollte ich jetzt erst das Wort geben. Herr Salzmann und dann gerne Sie, bitteschön.
Dankeschön. Das ist eine ganz tolle Frage und das greift was auf, mit dem wir uns eigentlich jeden Tag beschäftigen, nämlich eigentlich das Thema Kinderschutz. Ich möchte jetzt eher weniger für den Bereich Kinder psychisch kranker Eltern sprechen, weil da haben wir mehr Kompetenz jetzt hier vor Ort. Aber nichtsdestotrotz, ich hatte ja vorhin so ein bisschen dieses Spektrum aufgemacht. Es gibt die Fälle von Young Carern, wo das lange nicht in Richtung Kindeswohlgefährdung geht. Und es gibt aber auch die Fälle, wo das ist so. Das heißt, wenn wir von Young Carern sprechen, Sprechen wir von denen, die das, wo die Familie das gut hinkriegt und die das weniger gut hinkriegt. Aber wenn wir uns diese Kinder angucken, die zu uns kommen, dann sind die selber erstmal sehr, sehr stolz auf das, was sie tun. Die würden sich nicht als jemand sehen, der Hilfe braucht, der irgendwie Opfer seiner Umstände ist, sondern die finden das zu 70% gut, dass sie zu Hause auch mithelfen können. Wenn man die Erfahrung macht, dass meine Mutter ist krebskrank und alles verändert sich und ich habe überhaupt keine Kontrolle über das, was passiert, dann ist eben dieser Akt mitzuhelfen, bedeutet wieder ein bisschen Kontrolle zu bekommen. Wir haben vereinzelt uns auch, müssen uns besprechen, ob das jetzt nicht in Richtung Kindeswohlgefährdung geht. Wenn es wirklich sehr drastische Umstände sind, sie hatten auch von der Person erzählt, die mit 15 Jahren die Mutter versorgte, dann ist natürlich die Frage, was passiert dann? Also dann müsste es zur Trennung kommen, dass entweder das Kind aus der Familie geht oder eben die erkrankte Person ins Heim geht. Und das ist erstmal sehr unwahrscheinlich, dass das Jugendamt das tut. Und zum anderen wäre das keine Lösung, die eins dieser beiden Familienmitglieder möchte. Also das wäre, das würde andere Risiken und Sorgen mit sich bringen. Das heißt, das ist eine ganz schwierige Frage und ich verstehe die Empörung total. Und es ist schwierig, das so zu beantworten. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich überhaupt irgendwas gesagt habe, was dazu beitritt, aber das sind Diskussionen, die wir eben auch haben. Und wo es keine einfache Lösung für gibt und keine einfache Antwort.
Bitte schön, Frau Wiegand-Gräfe.
Ja, vielen Dank für das Entsetzen, Frau Rather. Das ist ein entsetzliches Thema und das ist fürchterlich. Wenn man da hinguckt und wenn man sich damit beschäftigt, dann ist das etwas ganz Entsetzliches und Fürchterliches. Und diesen Impuls, den Sie schilderten, dass Sie sagten, eigentlich müssen die Kinder doch raus aus der Familie, das ist ja auch etwas, was schon auch Kinderschutz, wenn das Kindeswohl gefährdet ist, wenn das geprüft wird von den Jugendämtern und so weiter, das ist ja schon auch etwas, was passiert in vielen Fällen. Aber bevor das passiert, ist es aus meiner Sicht sinnvoll, über Unterstützungsangebote nachzudenken, wie Sie es ja auch sagten, Psychotherapie beispielsweise ist eine Form, über Unterstützungsangebote nachzudenken und wie es gelingen kann, wie die Hilfen, die es ja gibt, Psychotherapie, Beratung, Beratungslehrer in den Schulen und so weiter, wie es gelingt, dass die Hilfen zu den Betroffenen kommen, beziehungsweise umgekehrt. Und hier sind genau, eigentlich im Grunde genommen ist mir dieser Abschlussbericht auch wieder eingefallen, den die interministerielle Arbeitsgruppe vorgelegt hat. Das sind wirklich genau die zentralen Themen, dass die Hilfen ausgebaut werden müssen, dass sie zugänglich sein müssen, dass die Zugangswege gebahnt sein müssen, dass sie erreichbar sein müssen, dass sie angenommen werden müssen, dass sie bedarfsorientiert sein müssen und die Familien und die Situation, die Kinder, vor allen Dingen die Young Carers, da abholen müssen, wo sie sind in ihrer Situation. Also im Grunde genommen müsste man aus meiner Sicht an diesem Bericht, wo ja Experten auch über Jahre konzentriert und gebrütet und gearbeitet haben, wo es Expertisen gab aus dem Bereich der Forschung, da habe ich die Expertise geschrieben mit anderen Wissenschaftlern zusammen, aus der Rechts gab es Expertisen und so weiter. Da haben wir eigentlich schon viel gearbeitet, man muss es aber umsetzen. Und es braucht, glaube ich, ein Monitoring der Umsetzung dieser Empfehlungen und dieser Kernthesen. Und dann, glaube ich, kann an vielen Stellen schon das ein oder andere passieren. Eigentlich wissen wir ganz viel. Es ist schwierig, es umzusetzen.
Ich wollte gerne noch einmal kurz spezifizieren. Ich habe nicht gemeint, das Kind aus der Familie rauszunehmen. Ich glaube, das wäre eine weitere Traumatisierung, sondern das Kind aus der Situation oder von der Situation zu befreien. Und ich stelle mir, jetzt wird natürlich der Einwurf kommen, ja, das ist nicht zu finanzieren, das ist alles viel zu teuer, aber dafür muss man dann eben Gelder ermöglichen. Und Deutschland hat ja im Grunde genommen ausreichend Gelder, die aus meiner oder aus unserer Sicht falsch verteilt werden. Also das und mit psychotherapeutischer Unterstützung für das Kind und mit natürlich der richtigen psychiatrischen Unterstützung für eine Mutter, die eine Psychose hat, die psychotisch erkrankt ist. Das wollte ich nur sagen. Also ich wollte nicht dafür plädieren, die Kinder aus der Familie rauszunehmen, die Familien zu zerreißen. Das war überhaupt gar nicht mein Ansatz, sondern die Familie zu bewahren und eben ausreichend Unterstützungsleistungen zu ermöglichen, um das Kind zu schützen, die Mutter gesundheitlich zu begleiten oder den Vater und einfach Schlimmeres zu verhindern. Also nicht nur den Schrecken zu verwalten, sondern zu vermeiden, dass es überhaupt so schlimm wird.
Frau Fischer hatte sich erst noch gemeldet und dann Frau Herrmeier auch noch.
Für mich hat sich dadurch jetzt noch mal einiges aufgeklärt, weil für mich unbestritten ist, dass wir das eine tun müssten, ohne das andere zu lassen, ein Stück weit auch, weil es einfach ja auch schon Menschen gibt, die unter diesen Situationen leiden, auch erwachsene Menschen, die ihre Geschichte haben. Und ich es so verstanden habe, dass sich eben viele Familien auch gar nicht eben äußern, weil sie Angst davor haben, dass das Jugendamt eingeschaltet wird, dass die Konsequenzen damit verbunden sind in der Vorbereitung, auch in den Empfehlungen, in dem Bericht 2019 ist es zu lesen. Und in dem Zusammenhang war mein Fragezeichen größer, als es jetzt nach Ihrer Anpassung nochmal ist.
Genau, Frau Wiegand-Gräfe, Sie wollten nochmal bitte.
Ja, vielleicht einen Gedanken noch. Das zielt ja darauf ab, dass wir eben aus meiner Sicht nicht nur behandeln müssen. Psychotherapie ist gut, ist wichtig, ist sinnvoll, ist teuer, ist aber im Gesundheits- und Versorgungssystem den Menschen mit einer Erkrankung vorbehalten. Ich glaube, wir müssen eben früher ansetzen, wir müssen Prävention denken, wir müssen Gelder und Mittel in Prävention investieren. Ne? Auch die Krankenkassen, wir wissen, meiner Ansicht nach oder meiner Kenntnis nach, wird in Deutschland zu wenig für Prävention ausgegeben und zu viel sozusagen vergleichsweise für Behandlung, wenn das Kind dann manchmal, auf Deutsch gesagt, schon in den Brunnen gefallen ist. Also hier wirklich Prävention zu stärken, präventive Angebote nach vorn zu bringen, das wäre, glaube ich, auch eine wichtige Sache. Danke.
Das wäre auch meine Frage. Sie können dann gleich natürlich noch mal an alle, wer sich berufen fühlt, zu antworten. Was sind denn effektive präventive Ansätze? Also wir haben schon gehört, dass man natürlich das Thema bekannter machen muss, dass man Entstigmatisierung betreiben muss. Aber wo würden Sie ansetzen, wenn Sie sagen, Prävention wirksam gestalten? Wer möchte dazu was sagen? Muss auch keiner was zu sagen, also ist keiner verpflichtet. Frau Wiegand-Gräfe, bitte.
Anfangen?
Und dann Herr Schneider. Ja.
Soll ich anfangen und dann ergänzt ihr? Prävention ist ein wichtiges Feld und ein breites Feld. Im Bereich Beratungsunterstützungsangebote von Beratungsstellen, Gruppenangebote, die die Jugendhilfe vorhält, zu unserem Thema Kinder und Jugendliche psychisch erkrankte Eltern gibt es eine ganze Reihe von Unterstützungsangeboten, Patenschaften, Freizeitangebote, Beratungsstellen, Gruppen, wie gesagt, die aus dem Jugendhilfekontext vorgenommen und finanziert werden. Aufklärung ist meines Aufklärung, Sensibilisierung, Öffentlichkeitsarbeit gehört in meinem Verständnis auch durchaus zur Prävention. Also da gibt es auch schon durchaus Angebote und Möglichkeiten. Es muss in die Strukturen, es muss verstetigt werden, es muss in die Strukturen. Es läuft viel auf der Ebene der Projekte. Deshalb hatte ich das vorhin mit der Regelversorgung so betont. Auch Prävention muss in die Regelversorgung und jetzt mal diesen medizinischen Terminus verwendet, muss in die Strukturen aufgenommen werden und nicht nur über Projekte. Projekte sind immer zeitlich begrenzt und befristet. Wir wissen, ich bin Sprecherin, Mitsprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft für Kinder psychisch kranke Eltern, außer dieses Bündnis Kiepe-Verbundes, was ich vorhin genannt hatte. Und wir haben in Deutschland so ungefähr 400 Projekte und Initiativen und Landesarbeitsgemeinschaften und so weiter zu dem Thema, 80-90% etwa aus der Jugendhilfe, aber es ist ganz oft eben nur Projektcharakter und es ist nicht verstetigt, weder regional, wir müssen regional in die Strukturen einer Verstetigung über die Landesmittel oder die Stadtmittel vor Ort und eben auf der Bundesebene ebenfalls an die Strukturen. Danke.
Herr Schneider. Und dann einfach Herr Salzmann hinten dran.
Ja, verstetigen in die Struktur. Ich habe hier, man sieht es schlecht, ja, es gibt Expertise genug, es gibt sehr viele Projekte, die müssen in die Fläche, die müssen in die Regelversorgung. Und ich würde ergänzen, Aufklärung, Beratung, wie? Also ich bin einfach ein sehr großer Fan davon, Peer-Beratung. Es gibt ja die Ex-In-Bewegung, wo im deutschsprachigen Raum sehr viele Krisenerfahrene im klinischen Kontext ihr Erfahrungswissen teilen. Und da ist immer das Thema, die Kliniken haben kein Geld und die sind schlecht bezahlt. Und wenn wir bei uns über einen Verein, wenn wir ein Seminar machen mit einem KIPTA-Team und wenn ich erzähle oder Kolleginnen ganz offen mit dem Thema umgehen, dann ist es in jedem Team mit 15, 20 Erzieherinnen so, dass ein, zwei entweder offen oder danach zu mir herkommen und sagen, ja, Herr Schneider, ich kenne das auch, weil meine Nachbarin oder mein Vater oder, und da ist, da kann man so einen Schatz bergen, ja, weil diese Erzieherin, die lernt, dass sie darüber reden kann und wenn das sogar in einem Team dann gewürdigt wird, ja, wenn die sagen, Mensch, wir wussten das ja gar nicht, ja, wenn wir wissen, dass du die Erfahrung hast, dann kannst du die Gespräche mit dieser Mama machen, die das ja versucht zu verbergen. Also das würde ich mir wünschen, dass das mehr gestärkt wird. Ja, also das Stichwort Peers ist, glaube ich, da Begegnung, was weiß ich, Kunst mit Krisenerfahrenen, Wertschätzung, wo es nur geht, auch für die psychisch erkrankten Mütter, die trotzdem sich kümmern um die Kinder und da beiseite stehen, Mitmutterkonzept, da gibt es so viele Einzelinitiativen, da kann man ganz viel rausziehen, wenn man die, ja, wie gesagt, in die Struktur bringt, fördert. Ja.
Herr Salzmann, bitte.
Ja, also wenn Sie nach Prävention fragen, also quasi bevor die Kinder zu Young-Carern werden, sprechen wir häufig über zwei Dinge, nämlich zum einen die Schulen, dort sind die Kinder. Wenn man dort über Krankheit spricht oder auch Verantwortungsübernahme oder auch Krisen, das sind Themen, wo das Thema, das sind Punkte, wo das Thema platziert werden kann, wo eben alle Kinder darüber in den Austausch kommen, ohne dass sich auch jemand identifizieren muss. Und das Zweite, vielleicht sogar noch wichtigere, wäre es quasi in diesem Punkt, wo in der Familie jemand erkrankt, wo eine Diagnose da ist, wo jemand aus dem Krankenhaus entlassen wird, die Familie zu begleiten, jetzt mit der Situation umzugehen. Also bevor die Familie sich organisiert und guckt, wie machen wir das jetzt mit der Krankheit, wer übernimmt jetzt welche Aufgaben, ein Angebot den Familien zu machen, ein Gesprächsangebot, eine Familienberatung, über die Krankheit zu sprechen, dass die Kinder auch sich trauen, Fragen zu stellen und man dann quasi die Tür öffnet, darüber zu sprechen, wie das jetzt zu Hause passieren soll und immer auch gleich einen Ansprechpartner hat, weil diese Verstetigung dieser Care-Tätigkeit bei Jugendlichen, das kann sich langsam aufbauen, je nachdem, wie alt die Kinder sind, je nachdem, was das für eine Krankheit ist. Also die Familien zu begleiten, von dem Krankenhaus in die Häuslichkeit diesen Übergang zu gestalten, das fände ich präventiv ein sehr sinnvolles Angebot. Es gibt auch Modellprojekte dazu und dann das zu verstetigen, wie Frau Wiegand-Gräfe sagt, ist sehr sinnvoll.
So, jetzt gucke ich nochmal in die Runde. Möchte noch jemand? Frau Herrmeier, bitteschön.
Dankeschön. Danke noch, Frau Dr. Rathart, für die Richtigstellung. Also ich habe es jetzt auch tatsächlich falsch verstanden vorhin und deswegen ein bisschen schräg geguckt. Denn ein Entfernen der Kinder aus solchen Familien würde halt bedeuten, dass es noch mehr Stigmatisierung gibt. Aber auch, ja, ich glaube, ich komme nicht drum rum, aber auch mich zu offenbaren als ein solches Kind einer schwer narzisstischen Mutter und eines sehr gewalttätigen Vaters und mit ungefähr null Chancen, irgendwie normal aufzuwachsen. Da ist eine junge Frau draus geworden, Frau, 36, die jetzt im Deutschen Bundestag sitzt und durchaus die Folgen dessen ihr Leben lang in Form von Neurodivergenzen, die sich daraus bildeten, mit sich trägt. Nun bin ich auch Mutter einer 9-jährigen Tochter. Ja, und ich muss sagen, dass eine wirklich, so gerade auch mal um Nähkästchen zu plaudern, die größte Anstrengung auch bei mir immer war, A, zu Hause, dass das bloß keiner mitkriegt, wie ich da lebe, denn letztendlich nach außen hin war es auch so, dass für meine Eltern ist Psychotherapie heutzutage auch immer noch Humbug. Ja? Ich war der Fehler des Kindes. Also du hast dich in einer solchen Form benommen, dass und so, Narzissten. Und dann wurde weggesperrt und gemacht und getan und blaue Flecken und alles Mögliche. Und dass ich selbst sogar beim Kinderarzt, der mich danach fragte, diese Mauer aufrecht erhalten wollte, dass das bloß keiner mitkriegt und ich auch dieses Kind bin einer doch so sehr gesellschaftlich geachteten Familie. Ne? Und genauso andersherum, als ich dann in einer Tagesklinik war, um mich zu kümmern und dass es eben bloß nicht auffällt nach außen, ja, dass ich dann des Abends so wie von meiner beruflichen Tätigkeit nach Hause komme, ja, weil auch ganz viel Angst damit schwingt natürlich, man könnte mir das Kind wegnehmen. So, wenn ich jetzt zum Beispiel so zurückdenke, ja, hätte man mich aus dieser Familie entfernen sollen, oh, defo, definitiv, aber hallo. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich auch drauf war und wie schwierig das für mich war, muss ich jetzt schon sagen, dass ich Frau Dr. Rathold da recht gebe, dass es vielleicht irgendwie sinnig gewesen wäre, tatsächlich mein Kind auch mal aus dieser Situation, während ich mich noch selber finde und mit mir selber beschäftige, zu befreien. So, und da ich alleinerziehend bin, ging das auch erstmal so in Richtung Vater, aber letztendlich war das mit so viel Angst verbunden auch da, wurde dann gefragt, bring doch das Kind mal mit, einen Tag in die Tagesklinik. Dann war meine Frage erstmal, wieso, warum, was wollt ihr mit meinem Kind, wollt ihr mit der sprechen? Nein, die ist zwei, will ich nicht, die ganzen Verrückten, die hier herumlaufen, weil ich bin ja besser. Also deswegen kann ich da jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, jetzt habe ich so weit ausgeholt. Worauf ich eigentlich hinaus will, ist nochmal die genaue Frage der Akteure und Akteurinnen, die sehe da in der Pflicht sehen. Also ich habe da das Gefühl, wir gehen so ein bisschen in Richtung Paradigmenwechsel. Stigmatisierung muss auch, oder Destigmatisierung muss auch gesellschaftlich passieren, dass die Ängste vielleicht nicht so da sind. Das sind so viele Baustellen. Aber ich habe so das Gefühl, das geht jetzt viel in die Richtung auch der Profis, der TherapeutInnen, wie Sie auch sagten. Aber ich habe auch so ein bisschen rausgehört, vielleicht der pädagogischen Personen, wie ErzieherInnen oder natürlich dann später LehrerInnen. Ich gucke jetzt gerade zu Herrn Hose. Ich habe nicht das Gefühl, dass in dem Alltag, also im Schulalltag, das überhaupt möglich ist, so als Lehrer darauf zu achten und jetzt weiterhin da auch noch, weil Kinder dann eine lange Zeit verbringen, weiter zu schulen, zu spezialisieren oder so, bringt mich jetzt wieder einfach zu der Frage, würden da weitere Akteure zum Beispiel an Schulen helfen, wie Schulsozialarbeit, ne? Weil jetzt zum Beispiel, Herr Hose war ja auch Schulleiter, richtig, ne? Da würden dann jetzt Eltern sitzen und Herrn Hose fragen, was mache ich denn jetzt da? Oder ich habe das, also das schafft man doch gar nicht irgendwie, ich war kein Lehrer, aber in dem Schulalltag oder das auch zu erkennen. So, was wären vielleicht neue Akteure, Akteurinnen, die man da in die Pflicht nehmen könnte, schulen könnte, die da irgendwie drauf, weil ich bin so ein bisschen mit meinem Latein am Ende so, es gibt Kinderärzte, die haben da drüber hinweggeguckt bei mir. Es gibt Lehrer, die ich sogar angesprochen habe, die es nicht ernst genommen haben, weil meine Familie so respektabel ist. Was sehe ich jetzt gerade nicht oder was ist vielleicht noch nicht zur Sprache gekommen an Akteuren, Akteurinnen, die Sie da noch sehen oder sich vielleicht sogar wünschen würden, neue Stellen oder Ähnliches?
Ich bin Ihnen dankbar, Frau Herrmeier, dass Sie angesprochen haben, dass Schule natürlich ein Teil der Lösung sein kann und muss, aber nicht die alleinige Lösung sein kann, weil und es fehlt auch da irgendwo eine Expertise und man muss immer auch sehen, wir befinden uns da ja auch in einem Bewertungskontext am Ende. Also es ist auch schwierig. Wir haben auch eine Rolle als Schule. Ja, das war jetzt hier keinem erklären. Also genau. Ich würde um eine Abschlussrunde bitten, damit wir zeitlich auch das einigermaßen schaffen. Deswegen würde ich jetzt noch eine Frage formulieren und wenn noch jemand eine hat, genau, Frau Dr. Rathard noch. Und dann würde ich Sie bitten, alle auf die Fragen noch einmal einzugehen und was Sie alles auch noch sonst noch so loswerden wollen. Ich würde gerne noch fragen, zusätzlich zu dem, was Frau Herrmeier gefragt hat, was Sie uns jetzt politisch, also das ist ja alles, kann jetzt über die Rolle von Schule, von Sozialarbeitern und von Psychotherapeuten reden. Aber wo sehen Sie jetzt den politisch akutesten Handlungsbedarf für uns hier auf Bundesebene? Das würde ich Sie gerne noch fragen und übergebe nochmal an Frau Dr. Rathard, bitte.
Ja, vielen Dank. Ich habe eine ganz kurze Frage und zwar, wieso ist es so schwierig, die psychiatrischen Patienten, also die Erwachsenen, die tatsächlichen Patienten, in einem Standardfragebogen zu fragen, wie viele Kinder haben Sie, wie viele Kinder sind betroffen, auch eben mittelbar von Ihrem Schicksal. Das ist doch eigentlich, ich kann mir gar nicht vorstellen, warum das oder warum das schwierig ist. In jedem Mutterpass steht oder die Frage, ob die Mutter irgendwie psychotisch erkrankt ist oder psychisch erkrankt ist. Das muss doch auch bei psychiatrisch erkrankten Patienten möglich sein. Und was verhindert das?
Okay, dann wie gesagt, jetzt eine Abschlussrunde bitte. Und wir fangen mal von hinten an. Und das heißt, ich glaube, genau, bei Herrn Salzmann bitte beantworten Sie Fragen. Und wie gesagt, wenn Sie noch was anderes loswerden wollen, ist das jetzt Ihre Chance. Bitte schön.
Ja, die letzte Frage kann ich tatsächlich nur eingeschränkt beantworten, weil das nicht mein Expertenfeld ist. Ich weiß analog, es gibt ja die Pflegebegutachtungsbesuche durch den MDK, wo die Pflegegrade beschieden werden. Auch da hatten Kolleginnen von mir mal versucht, diese einfache Frage, gibt es Kinder unter 18 im Haushalt, zu platzieren. Das ging über Jahre in verschiedene Gremien und ich glaube, am Schluss wurde es rausgestrichen. Also das, woran es hakt, weiß ich nicht. Vielleicht Kompetenzen, vielleicht einfach, dass Dinge nicht zu lang werden sollen. Da sollte man auf jeden Fall sich hinterklemmen. Die Frage, und erstmal danke auch für das Teilen der persönlichen Betroffenheit. Das finde ich ganz toll und ganz mutig und vielen Dank dafür. Die Frage, wen bräuchte es eigentlich noch? Ich finde, für uns ist es relativ klar, dass die Verantwortung beim Jugendamt liegt, im Jugendhilferecht liegt, weil dort steht eben geschrieben, dass Kinder, die Probleme haben, unterstützt werden müssen und verantwortlich dafür ist eben das Jugendamt mit den Hilfen, die es anbietet. Es gibt eigentlich auch, wenn man sich die Paragraphen durchliest, passt das eigentlich manchmal relativ gut. Aus der Praxis weiß ich, dass viele unserer Familien sich ans Jugendamt wenden und Hilfe wollen. Also es ist nicht nur die Erzählung, dass das schambesetzt ist und die Menschen suchen sich keine Hilfe, sondern viele suchen sich Hilfe, bekommen sie aber nicht, weil vielleicht das Jugendamt die Dringlichkeit nicht sieht, weil es natürlich einen immensen Spardruck auch gibt. Das Jugendamt muss sparen. Es wird ja anscheinend darüber diskutiert, dass das Jugendamt noch mehr sparen muss. Das wäre, um nochmal Herr Hoses Frage zu beantworten, was können Sie eigentlich tun? Setzen Sie sich dafür ein, dass in diesem Bereich nicht gespart wird, weil das bedeutet dann wirklich, dass unsere Familien, dass die Young Carer noch weniger Unterstützung bekommen. Dort ist eigentlich alles verortet. Es könnten spezialisierte Angebote für diese Young Carers aufgebaut werden. Es gibt aber auch, wie gesagt, die Familienpflege. Darauf gibt es einen Anspruch. Das könnte ausgebaut werden. Es ist viel da. Man muss es halt nur in die Hand nehmen und auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Soweit von mir. Danke, dass Sie sich dem Thema widmen. Für weitere Gespräche bin ich und meine Kollegin total gerne verfügbar. Vielen Dank.
Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank auch für das Angebot. Und Herr Schneider, bitte.
Ohne mich zu wiederholen, vieles ist ja schon besprochen worden. Ich freue mich auch sehr, Frau Herrmeier, dass Sie den Mut finden, hier in dieser Runde für Antistigma zu sorgen. Das finde ich super. Ja, nicht sparen im Unterstützungssystem. Und daneben möchte ich gerne noch sagen, aus unserer Perspektive, was hätte geholfen als Kinder, es braucht auch nicht immer gleich eine ganze Maßnahme über Wochen oder so, sondern es tut gut, wenn man erfährt als Kind, die Lehrkraft, der Erzieher, die Fachkraft in der Klinik, was weiß ich, wenn man an der Hand vom Vater besucht, die Mutter, die in der Krise ist, da gibt's ein rechtes Wort, ein Impuls, ich weiß von mir selber, wie mir das gut getan hat als Jugendlicher, als meine Tante, die zufällig Sozialarbeiterin war, zu mir mal gesagt hat, Stefan, zwei Sachen. Erstens, du bist nicht schuld an der Erkrankung von deiner Mutter. Und zweitens, du bist nicht verantwortlich dafür, dass sie wieder gesund wird. Also das sind nur kurze Impulse, aber die können die Fachleute nur geben, wenn es das Bewusstsein gibt dafür, dass es so viele betroffene Kinder gibt. Genau. Was können Sie als Bundestagsabgeordnete tun? Ich verweise auf diese Initiative, Frau Wiegand-Gräfe, Sie werden es noch ausführen, das in die Umsetzung bringen, nicht zerreiben lassen zwischen den Bund, Länder, Kommunen und Zuständigkeiten und Säulen, sondern es gibt sehr gute Ansätze, wie man die Versäulung auflösen kann, wie man wirklich in die Familien gehen kann, wie man niederschwellig arbeiten kann, das verstetigen, finanziell ausstatten. Ja, das wäre es vielleicht. Und natürlich von unserer Seite, wir sind auch sehr offen, wir haben beschränkte Ressourcen, aber wir freuen uns über das Interesse. Vielen Dank für die Einladung und dass wir die Möglichkeit hatten, unser Erfahrungswissen zu teilen.
Ich danke auch Ihnen, auch vielen Dank für das Angebot und bitteschön.
Ja, vielen Dank auch von mir nochmal an Sie, liebe Frau Herrmeier, für Ihren Mut zum Thema Anti-Stigma hier in der Runde, für Ihre Offenheit und danke auch für Ihre kritische Nachfrage, Frau Rathert. Meine Gedanken dazu am Schluss, das aufgreifend, was schon gesagt worden ist und worauf auch die beiden letzten Fragen zielten, vor allen Dingen Schule ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Ort. Schule ist etwas, wo die Kinder normalerweise, wenn alles gut läuft, täglich hingehen, wo es Menschen gibt, die pädagogisch geschult sind, gebrieft sind, aufmerksam werden können, die Chance haben, aufmerksam werden zu können, dass da irgendetwas nicht in Ordnung ist. Wir wissen auf der anderen Seite, wie wichtig vertrauensvolle, und wenn es eine Bezugsperson, eine vertrauensvolle Bezugsperson außerhalb der Familie, wenn der mit der gesprochen werden kann, wie wichtig das ist als Resilienzfaktor. Und hier sind die Lehrer in der Schule, die Vertrauenslehrer oder auch im Freizeitbereich mal Sportcoach oder Ähnliches einfach prädisponiert durch einen guten Kontakt, durch den regelmäßigen Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen und dass sie dadurch auch die Chance haben, sozusagen von außerhalb der Familie irgendetwas zu spüren, mitzubekommen, mitzukriegen und eben anzusetzen und zur Verfügung zu stehen. Also ein Vertrauenslehrer, zu dem so eine Jugendliche gehen darf und sich ausschütten darf und mal sprechen darf über die Situation, ist einfach ganz, ganz viel wert. Von daher, Schule kann nicht alles leisten und nicht alles kompensieren vor allen Dingen. Da müssen eben wieder alle drei Systeme auch ran. Aber Schule ist durch dieses Außenstehende, Schule ist nicht stigmatisiert, das ist keine Psychiatrie und es sitzt niemand da wie beim Jugendamt, der eventuell die Kinder wegnimmt. Deshalb ist Schule so ein vergleichsweise neutralerer Ort als die anderen Institutionen, die ich genannt hatte. Also Schule stärken, Ressourcen in die Schule, Ressourcen in die Beratungsarbeit, in die Beratungslehrer, in Fortbildung für Lehrer und so weiter. Das ist das eine Thema. In der Verantwortung sind natürlich letztlich, spätestens wenn es auch um dann Behandlungen oder eben auch schwerere Fälle geht, Jugendamt und Medizinsystem als die beiden. Da sehe ich die Verantwortung tatsächlich bei beiden, weder nur bei dem einen System noch nur bei dem anderen System, aus guten Gründen. Da haben wir Experten auch uns mit eingebracht. Im Vorfeld der Planung ist die Arbeitsgruppe eine interministerielle Arbeitsgruppe geworden und es saß das BMG genauso wie das Familienministerium am Tisch, weil es ein SGB-übergreifendes Thema ist und weil da alle Ministerien und alle SGBs mitgedacht werden müssen. Wir haben eine Familienorientierung in allen Systemen, also im Jugendamt genauso wie im Medizinsystem. Zuständig im Auftrag beim Jugendamt ist das betroffene Kind oder die Erziehungshilfe für den Elternteil oder Ähnliches. Streng genommen haben auch die Jugendhilfe einen individuumszentrierten Fokus und erst recht natürlich das Medizinsystem. Das steht im Fokus der Patient, der die Patientin, die Angehörigen, die Familie fällt hinten runter. Wir müssen konsequent familienorientiert arbeiten. Also wir brauchen eine Reform des Medizinsystems, wohl wissen, dass das jetzt die KIKO an der Stelle wahrscheinlich überfordert und überfrachtet, aber ich sage es jetzt mal so als Abschlussstatement, wir brauchen eine Reform hin zur Familienorientierung in allen Systemen, zur familienorientierten Denke. Dieses Thema, warum in der Klinik denn nicht die Fachkräfte aufmerksam werden, die Sie auch noch mal angebracht haben. Das ist natürlich auch ein Thema, was uns lange und intensiv und immer wieder beschäftigt, wie das eigentlich sein kann. Da ist eben der individuumszentrierte Fokus. Im Fokus ist der psychisch erkrankte Elternteil. Die Fachkräfte, das Personal ringsum hat wenig Zeit, wenig Ressourcen und so weiter, ist auch manchmal unsicher, inwieweit da der Blick auf die Familie, auf die Kinder gelenkt werden darf. Und gestatten Sie mir einen vorletzten Satz noch als Psychoanalytikerin. Wir arbeiten ja auch mit unbewussten Dynamiken und unbewussten Konzepten. Ne? Aus meiner Sicht sind auch viele der Fachkräfte, der Kollegen, der Ärzte und Psychologen beispielsweise in den Kliniken unbewusst mit ihren Patienten und deren Ängsten identifiziert. die Kinder in den Blick zu nehmen. Dann kommt doch das Jugendamt. Dann stellt sich raus, dass meine Erziehungsfähigkeit in Frage gestellt wird und dann kommt irgendwie doch das Jugendamt und nimmt die Kinder weg. Also ich glaube, dass da oft auch die Angst der erkrankten Patientinnen und Patienten, das öffentlich zu machen, dahin zu gucken, sozusagen eine Rolle dabei spielt, dass dieser individuumszentrierte Fokus da auch so konsequent und immer wieder beibehalten wird und eben nicht der Blick auf die Kinder und auf die Familie gerichtet wird. Und jetzt mein allerletzter Satz, Empfehlungen, Umsetzung der AG Kiepe. Das war eine interministerielle Arbeitsgruppe, das war das Thema Familie in den Blick. Wir brauchen familienorientierte Hilfen in allen Systemen und da wirklich an die Empfehlung, an die Umsetzung gehen, gucken, wie man an welcher Schnittstelle wo etwas drehen kann, wäre sinnvoll aus meiner Sicht. Vielen Dank nochmal an Sie für den Austausch.
Vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt viel auch nochmal gelernt und auch nochmal mitgenommen zum Nachdenken. Ich fand gerade die letzte Aussage sehr, sehr spannend. Ja, da sind natürlich dann auch der Politik Grenzen gesetzt, muss man ganz offen sagen. Ja. Aber wir haben, glaube ich, auch Hausaufgaben mitgenommen. Ich darf Ihnen wirklich nochmal im Namen von uns allen, glaube ich, sehr herzlich danken, dass Sie, wie gesagt, den Mut haben, dass Sie auch die ehrenamtliche Kraft aufbringen, dass Sie die Expertise haben und dass Sie auch dranbleiben, auch wenn da noch nicht alles so ist, wie Sie sich das vielleicht wünschen. Ich glaube, dass ich will das schon noch mal zum Abschluss sagen, die Zahl, die schiere Zahl, uns, glaube ich, viele von uns überrascht hat, auch wenn ja, man das schon immer mal wieder mitbekommen hat im Umfeld oder auch aus der Profession, die man so hat. Und es ist, glaube ich, heute, glaube ich, ein ganz kleiner Beitrag dazu geleistet worden, das mal wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt. Und da werden wir jetzt ansetzen, wie bei den anderen Themen auch, das jetzt in unsere politische Arbeit mitzunehmen und natürlich jetzt als Multiplikatoren zu arbeiten, dass Young Carers stärker unterstützt werden und dass wir vielleicht präventive Ansätze finden, dass es gar nicht erst so weit kommt. Vielen herzlichen Dank an Sie. Alles Gute und bleiben Sie gesund, positiv in diesem Jahr und wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Damit beende ich den öffentlichen Teil unserer Sitzung und damit endet auch die Live-Übertragung und wir treten in den nicht öffentlichen Teil ein und ich bitte die Zuschauer, den Saal zu verlassen.